Und natürlich geht es auch 2021 weiter mit eurem Lieblingspodcast. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder dran seid. Ich habe mir einen kleinen Vorsatz genommen, und zwar kürzere Intros im Jahr 2021. Deswegen ran an den Speck. Simon Ernst ist heute unser Gast, der natürlich eine absolut krasse Geschichte hat. Der Mann hat sich dreimal das Kreuzband gerissen und er ist jedes Mal zurückgekommen. Unfassbar, dass der Mann noch Handball spielt. Riesenwillensleistung. Ich habe auch das Gefühl, das hat ihn sehr reifen und sehr klar werden lassen in der Birne. So kam er mir in dem Gespräch auf jeden Fall vor. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Die Folge wird wieder präsentiert von der DKB, denn DKB-Spieler des Monats Dezember steht noch nicht fest, aber wir haben schon mal die 7 Nominierten auf der Position. Ein Teamkollege von Simon Ernst ist auch dabei. Den hätte er aber nicht gewählt. Er hätte einen anderen gewählt. In die Richtung schon mal ein kleiner Spoiler für euch. Simon Ernst hat uns erzählt, wie er Weihnachten und Silvester so verbracht hat. Gibt uns eine kleine Rückschau auf die Saison, einen Ausblick auf die WM. Er sagt, klar, wird schwierig, aber Deutschland erinnert ihn vielleicht so ein bisschen ans Team 2016. Wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist, damals bei der EM. Bei den Füchsen geht es für ihn ja nach der Saison nicht weiter, hat mich natürlich sehr interessiert. Wo geht es denn hin? Und meine Lieblingsgeschichte in diesem Podcast, warum ihm Silvio Heinevetter mal eine schlaflose Nacht beschert hat. Ein Mann, von dem wir alle viel übers Zurückkommen nach Rückschlägen lernen können. Simon Ernst, Folge 42 von Hand aufs Harz. So, zum neuen Jahr haben wir gleich mal einen Special Guest. Ich muss ja ehrlich sagen, um gleich mal den unangenehmen Einstieg vorne wegzunehmen, das war ja lange mal auf der Kippe, ob wir mit dem Mann leider noch groß über Handball sprechen können, aber es ist alles wieder gut geworden. Simon Ernst, ich freue mich sehr, dass du am Start bist.
Hi, ich freue mich auch.
Simon, wo bist du gerade? Bei den Eltern, ne? Noch im Urlaub?
So sieht's aus. Ich mache gerade ein bisschen Heimaturlaub. Wir haben ein paar Tage frei von den Füchsen und ich pendel gerade ein bisschen zwischen Düsseldorf und Düren, zwischen Freundin und Family hin und her.
Ah, alles klar, okay. Und ist das unter Corona alles so einfach möglich? Da darf man ja nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit raus und so.
Ja, das stimmt. Aber mit Ausgangsbeschränkungen haben wir es zum Glück auch nicht. Und Kernfamilie ist erlaubt und Beziehung sollte auch erlaubt sein. Von daher alles Corona-konform.
Und wie ist das, also du bist jetzt bei deinen Eltern, sind irgendwie Brüder auch da oder wie ist jetzt der Hausstand quasi gerade?
Der kleine Bruder ist auch im Haus, der ältere Bruder wohnt nicht mehr zu Hause, aber klar, da ist enger Kontakt.
Okay. Und bist du ein großer Familienmensch? So, wie war das über Weihnachten, die alle wiederzusehen?
Ich glaube, auf die Frage, da antwortet niemand mit Nein. bist du ein Familienmensch, aber ja. Also ich glaube, so kann man mich schon ganz gut beschreiben, gerade mit meiner engen Familie, insbesondere mit meinen beiden Brüdern, schon immer einen extrem engen Kontakt gehabt. Auch über den Handball als verbindendes Element natürlich. Und ja, das ist nach wie vor so, dass wenn wir uns sehen, wenn es möglich ist, wir viel Zeit miteinander verbringen.
Weihnachten selber konntest du ja logischerweise gar nicht zu Hause feiern. Wie läuft Weihnachten eigentlich so, wenn man am 27. Dezember direkt noch ein Handballspiel hat und da ja auch wahrscheinlich ein bisschen was vorzubereiten und eine Reise ansteht und so?
Ja, am 24. konnte ich zum Glück Weihnachten mit meiner Family verbringen, den hatten wir alle frei. Ging aber am 25. früh morgens schon wieder zurück nach Berlin, weil Corona-Test und Training angestanden haben und nächsten Tag wir schon wieder nach Lemgo gefahren sind. Den 25. haben wir dann noch mit ein paar Leuten aus der Mannschaft zusammen verbracht. Das war auch ganz nett, von daher in etwas abgespeckter Form konnte man da schon Weihnachten feiern. Ja. Okay.
Ach so, aber du bist wirklich einmal dann quasi Berlin und ist das dann, was hast du jetzt gesagt, Düsseldorf und Düren sind die zwei Standorte. Wo warst du dann am 24.?
Genau, in der Weltmetropole Düren, genau.
wie weit ist das von Berlin?
Ja, das 500 Kilometer sind das schon.
Oh, okay, das heißt, du bist gut rumgekommen über die Weihnachten.
Auf jeden Fall, ein paar Kilometer gemacht.
Ja, ja. Und wie muss ich mir Weihnachten bei den Ernst so vorstellen?
Boah, unspektakulär. ein großes Essen, kleine Bescherung und das war es so ungefähr auch schon wieder. Also da war wirklich ja, für mich zumindest dieses Jahr, das wirklich auf einen Abend beschränkt, war trotzdem ganz nett, hat es gelohnt, auf jeden Fall hinzufahren und sonst unterscheidet sich das auch nicht groß von allen anderen Weihnachten.
Ja, kleine Bescherung heißt, was hast du so bekommen?
Ja, das geht mittlerweile so in eine Richtung, dass immer der Hausstand da irgendwie erweitert wird. Es gab ein neues Besteckset.
Okay. Guck mal, so erwachsen und alt und eingerostet bist du
Ja,
schon.
das hab ich auch gedacht. Mit 26 jetzt, da geht es in die Richtung.
Sau gut. Und sag mal, deine Freundin, ist die eigentlich normal dann mit in Berlin
Nee,
oder macht ihr?
die wohnt in Düsseldorf.
Ah,
Genau.
okay. Das ist ja dann gar nicht so leicht, sich regelmäßig zu sehen. Das ist ja auch, also geht alles, aber ist ja nicht die nächste Ecke. Da ist man ja nicht in einer halben Stunde mal rüber gefahren.
Nee, das stimmt, aber wenn man es positiv sehen will oder ein positiver Aspekt der Pandemie, so bescheiden die ganze Situation auch ist, auch da hat sich Arbeit extrem ins Homeoffice verlagert und kommt uns da extrem entgegen.
Ach so, das heißt, sie kann dich auch mal in Berlin besuchen, dann einfach
Genau,
von dort arbeiten.
genau.
Und kennt ihr euch noch aus quasi vor Berliner Zeiten oder wo habt ihr euch
Genau.
kennengelernt und wo dann wieder auseinandergegangen quasi, also ortsmäßig?
Genau, als wir in Gummersbach gespielt haben, in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Und ja, daher kommt diese Distanz dann zustande.
Ja. Und so ganz generell so zur Zeit, ne? Also es ist ja, ich meine, das meiste ist ja tagsüber möglich, aber trotzdem, es ist halt alles eine komische Situation und das Leben irgendwie ein bisschen anders. Wie geht's dir so gerade damit? Hast du so das Gefühl gehabt, du konntest so diese Zeit zwischen den Jahren und Silvester relativ normal verbringen oder ist es schon alles anders als sonst?
Ja, ich finde, also ich habe mich persönlich sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Ich meine, da geht es uns Sportlern eigentlich wie jedem anderen auch, dass wir da uns extrem einschränken müssen. Vielleicht sogar noch extremer. Also ich merke wirklich bei jedem persönlichen Treffen, der so außerhalb der Mannschaft stattfindet oder stattfinden könnte, wie man darüber nachdenkt, boah, kann ich das jetzt machen? Was passiert, wenn? Derjenige ist nicht getestet. Was ist für ein Spieler ausfallen? Was hat das für Folgen für uns sportlich? Man kommt total aus dem Rhythmus. Was hat das für wirtschaftliche Folgen für den Verein, wenn Spieler ausfallen? Kann die Saison überhaupt dann noch durchgezogen werden? Von daher ist es schon nochmal eine Extremsituation, glaube ich, für uns Sportler. Andererseits ja, unterscheidet sich da unser Leben jetzt aktuell kaum von dem von jedem normalen Arbeitnehmer. Also das beschränkt sich dann doch wirklich auf Training/Arbeit, einkaufen gehen und
Ja.
das war dann ungefähr das Highlight des Tages, ja.
Ja. Wenn man nicht gerade in der Bretagne lebt, sind große Partys gerade nicht drin, ne?
Ja, das hab ich auch mitbekommen. Hätte mich auch nicht gewundert, die Schlagzeile über Berlin zu lesen.
Ehrlich geht's ja, wobei, dafür ist Berlin ja bekannt. Du kennst also die ein oder andere Ecke, der du das auch zugetraut hättest in der Hauptstadt.
Ja, also ich meine, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dass da die großen Partys einfach in den öffentlichen Raum verlegt wurden im Sommer. Ja, ist schon mächtig was los in Berlin, sagen wir es so.
Schwierig, ne? Aber schon krass, dass das dich, also ist ja auch total verantwortungsbewusst von dir, aber da hat man ja eben schon krass rausgehört. Das heißt eigentlich wirklich, so dein ganzes Leben dreht sich aber dann schon drum, ja, kann ich das Risiko, weil ein minimales gibt es ja immer, musst du immer im Kopf haben, kann ich das Risiko gerade eingehen in Sachen Corona bei allem, was ich mache?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist einfach dieses Jahr ein weiterer Faktor, der auch über den Erfolg der Saison entscheidet, der Mannschaft. Also ich meine, was zählt sonst? Gutes Training, gute Videovorbereitung, gute Regeneration, gute Ernährung. Und dieses Jahr zählt eben noch rein, ja, Corona-Prävention. Ich meine, man kann das nicht 100% ausschließen, aber es hilft natürlich, diszipliniert zu sein und dass eine Mannschaft so irgendwie es schafft, ja, in einem Rhythmus zu bleiben. Also ich glaube, gibt auch Beispiele in der Liga, die von Quarantäne zu Quarantäne sich hangeln, gar keinen Spielrhythmus aufbauen können. Und natürlich kommen dann auch komische Ergebnisse. Mir fällt zum Beispiel jetzt Melsungen gegen Coburg ein, was normalerweise Melsungen nicht passiert, nicht passieren darf, die aber gefühlt jede dritte Woche wieder in Quarantäne sind und es so sieht es zumindest von außen aus, ja nicht schaffen, irgendwie einen Rhythmus aufzubauen. Von daher ist das schon ein entscheidender Faktor dieses Jahr. Und ich glaube, dass da jeder individuell sich ein bisschen zurücknehmen muss, ja, zum Wohle des Teams und noch viel, viel, viel wichtiger eigentlich darüber zum Gemeinwohl, ne? So muss man es ja sagen.
Ja. Melsungen und Coburg ist ganz interessant. Ich habe genau das für Sky kommentiert und du hast natürlich völlig recht. Man muss diese Situation total mit reinnehmen, weil Melsungen ja echt eine von den am heftigst getroffenen Mannschaften ist. Aber fragt man sich bei Melsungen nicht auch so ein bisschen, ob das auch außerhalb von Corona der Mannschaft vielleicht nicht ein, zweimal zu oft passiert, in solchen Spielen so eine Leistung zu bringen?
Ja, also ich glaube, da bin ich jetzt in der falschen Situation, das irgendwie zu bewerten. Ich meine, wir haben auch mit Berlin, haben wir in die letzten drei Spiele gegen Minden verloren. Von daher tun wir, glaube ich, ganz gut daran, da auch kleine Brötchen zu backen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich aber natürlich über die Ausrutscher der Konkurrenz freut, ob das jetzt Melsungen ist, ob das jetzt die Rhein-Neckar-Löwen oder sonst wer sind, die eben um die oberen Ränge mitspielen wollen.
Ja, ist das schon so? Also ist ja ein völlig natürlicher Impuls quasi, aber ist das schon auch so, wenn du jetzt, keine Ahnung, die HBL-App aufmachst und mal guckst, wie haben die anderen so gespielt, guckt man auch automatisch direkt mal zu denen, was haben die denn so gemacht und haben sie vielleicht was liegen lassen?
Naja, logisch. Also, und ich kenne da jetzt beide Perspektiven. Das ist einmal hier aus Berlin-Perspektive, das heißt aus einer Sicht von einem Spitzenteam oder was zumindest eins sein will und oben mitspielen will, die Ambitionen hat. Ja, hilft es einfach ungemein, wenn direkte Konkurrenten Punkte da liegen lassen. Und genauso erinnere ich mich aus Gummersbachs Sicht, wo die letzten Jahre im Abstiegskampf gesteckt haben, dass genau solche Ergebnisse überhaupt nicht geschmeckt haben, wenn man nach dem Spiel in die App schaut und sieht, oh, hier gewinnt ein direkter Konkurrent um einen Klassenerhalt gegen ein Spitzenteam. Ja, da war dann die Wut schon mal größer auf das Spitzenteam. Aber ja, das macht ja auch so ein bisschen aus, ne?
Da ist es wahrscheinlich noch dramatischer, ne? Weil also natürlich ist es genauso heftig, ob du jetzt nach Europa fährst, eine Meisterschaft gewinnst oder nicht, aber gefühlt Abstiegskampf habe ich immer so das Gefühl, das ist ja schon das, was am meisten mit Angst und vielleicht auch Existenzen, da können Jobs kaputt gehen und so. Ist das vielleicht schon noch mal heftiger, wenn man weiß, ey, die dürfen nicht einmal zu häufig zu gewinnen, sonst gehen wir runter in die zweite Liga, was deinem Ex-Team ja dann leider irgendwann auch passiert ist?
Ja, 100%. Also das ist schon ein brutaler Druck, wirklich. Das ist schon ganz anders, als wenn man, ich sag mal, um etwas spielt. Also wenn man jetzt bei einem Großturnier ist und weiß, oh, wir haben die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Das ist natürlich auch ein Druck, aber eben ein positiver. Und da spielt es sich ganz anders mit, als zu wissen vor dem Spiel, oh, heute dürfen wir nicht verlieren. Sonst wird es ganz, ganz eng. Wir steigen abgegebenenfalls, man weiß, da hängen Verträge dran, man weiß auch, da hängen auch Verträge dran von Leuten, die gegebenenfalls auf der Geschäftsstelle arbeiten und eben nicht, wie wir das Ergebnis direkt beeinflussen können. Da hängt eine ganze Stadt dran, wie das zum Beispiel Gummersbach war. Man weiß ja, okay, das war der Bundesliga-Dino wie HSV beim Fußball und ja, da ist es schon. Ist schon eklig, dieses Gefühl vorm Spiel zu wissen, okay, hier ist so ein großer Druck. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Mannschaften wie Ludwigshafen, die sind immer so das beste Beispiel, die wissen um ihre Situation und das war immer die letzten Jahre zum Beispiel bei denen auch der große Plus im Abstiegskampf. Ja, und die Mannschaft setzt sich dann da unten auch meistens in der Regel durch.
Ja, die lieben das auch irgendwie, ne? Also die wissen ja,
Genau.
wir spielen eh im besten Fall am letzten Spieltag gegen den Abstieg und kriegen es dann auch irgendwie immer hin. Ist ja auch irgendwie ein krasses Mindset, das im Kopf so hinzukriegen, auf den Punkt zweimal die Klasse zu halten, ne?
Ja, definitiv. Also Hut ab vor so Mannschaften, gerade vor Ludwigshafen, die, glaube ich, echt einen geilen Teamgeist da drin haben, richtige Fighter wirklich, und die das dann die letzten Jahre immer geschafft haben, kurz vor knapp drin zu bleiben. Wobei man auch dieses Jahr merkt, also zumindest mein erster Eindruck jetzt, ich meine, es ist erst ein Drittel der Saison gespielt, dass Vereinen wie Ludwigshafen oder Balingen die Zuschauer noch mal mehr fehlen. Rein emotional, als das bei vermeintlich größeren Teams ist. Weil diese hitzige, enge Atmosphäre, Sparkassenarena in Balingen oder da in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen, unfassbaren Stress auch beim Gegner erzeugen können, über ihre Zuschauer, über sich selber nochmal viel besser pushen können, dass denen das Spielen ohne Zuschauer nochmal mehr wehtut, rein emotional, rein sportlich, als das den anderen Mannschaften im oberen Tabellenbereich wehtut,
Da kann
weil
man
es
über
sich
die
dann am
Klasse noch mal mehr regeln, ne?
genau,
So im
genau, das reduziert
Spitzenteam.
sich dann am Ende doch eben auf die Qualität und es ist schwerer, diese Emotionalität da reinzubringen, über die unteren Mannschaften dann häufig punkten und das finde ich ist so eine erste Tendenz, die man so vermeintlich merkt bis jetzt.
Lass gerne mal ein bisschen über die Berliner Saison reden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ihr hattet ja auch so ein, zwei unerwartete Ausrutscher. Irgendwann hat Kretschel dann, glaube ich, mal gepostet, täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, nach welchem Spiel das genau war, aber wie ist denn bei euch der Lauf so? Also wenn man euren Kader anschaut, man traut euch gefühlt alles zu. Manchmal landet es auf der Platte, wie man es erwartet, manchmal so gar nicht. Wie schaut ihr so auf eure Saison bisher zurück?
Ja, ich glaube, das sieht ganz positiv aus, weil die Tendenz halt stimmt. Auch die Tabellensituation sieht ganz gut aus für uns. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil wir eben nicht gegen die Rhein-Neckar-Löwen, nicht gegen Flensburg, nicht gegen Kiel gespielt haben bis jetzt. Das muss man dazu sagen. Das kommt uns in der Tabelle sehr entgegen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns, glaube ich, wirklich gefangen haben. Also ich glaube, 8, 9 Spiele hintereinander gewonnen in der Bundesliga, dazwischen auch im Europapokal unbesiegt geblieben. Und das hilft natürlich, so ein Selbstverständnis, so ein Selbstvertrauen aufzubauen, wirklich ins Rollen zu kommen. Und ja, eben auf das Thema wieder zurückzukommen, dass wir es eben geschafft haben, die Gegner, die wir schlagen müssen, auch wirklich klar zu dominieren, nicht ins Schwimmen zu geraten in den Spielen, sondern die Punkte, ja, ich sag mal, im Stile einer Spitzenmannschaft einzufahren. Und genau das ist das, was uns, glaube ich, auch die letzten Jahre noch gefehlt hat, dass man da diese Konstanz auch über 34 oder dieses Jahr halt 38 Spiele hinbekommt. In den Spitzenspielen haben wir eigentlich immer ganz gut mitgehalten, gute Ergebnisse eingefahren, aber es eben nicht geschafft, wie Kiel und Flensburg das geschafft haben die letzten Jahre. Ja, so eine Dominanz auch über die ganze Saison zu bringen.
Genau, also du sagst es, der Lauf zuletzt war ja echt richtig, richtig gut. So, das Einzige, was du vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen war, Minden, die für euch irgendwie so ein bisschen das Kryptonit sind. Erinnerst du dich noch, was war los in dem Spiel? 5 Tore waren es ja, glaube ich. Also war ja jetzt auch nicht mal wahnsinnig knapp, sondern die haben für ihre Verhältnisse euch ja schon sehr deutlich geschlagen.
Genau, das wird leider jetzt ein bisschen Tradition. Wie ich gerade eben gesagt, wir haben die letzten 3 Spiele, glaube ich, gegen Minden verloren. Schwierig zu erklären, wirklich. Liegt jetzt auch schon ein paar Monate zurück, von daher kann ich das jetzt auch gar nicht mehr detailliert analysieren. Aber das Spiel und eben die krasse Heimniederlage gegen Magdeburg verlieren wir, glaube ich, mit -10 zu Hause.
Da habe ich mir auch die Augen gerieben, muss ich
Das waren
ehrlich
schon
sagen.
unsere Tiefpunkte der Saison definitiv. Glaube aber, dass das auch dran gelegen hat. Wir hatten gerade im Rückraum eine komplett neue Besetzung. Das war für uns ja schwer, so einzuspielen, wer da welche Rolle findet. Das hat eine Weile gedauert. Glaube, dass wir das jetzt besser hinbekommen haben. Jeder da weiß eben, wie er sich einbringt und hoffe, dass wir da im Rückspiel gegen Magdeburg deutlich besser aussehen, auf jeden Fall.
Wie muss ich mir das vorstellen, so nach so einem Spiel in der Kabine, die Tage danach, dass es einem beschissen geht, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie läuft denn das so ab? Wie kriegt man vielleicht auch den Frust wieder raus? Wie schafft man es irgendwie wieder positiv zu werden, wenn man so rasiert worden ist?
Ja, also klar wurde es da ein bisschen deutlicher in der Kabine, aber es ist so, dass Jaron und Kretsche da nichtsdestotrotz ziemlich sachlich geblieben sind, also schon deutlich, aber jetzt nicht rumgebrüllt haben, Panik entfacht haben oder sonst was, sondern wir das wirklich sachlich analysiert haben. Der Vorteil dieser Saison ist, wir spielen alle 3 Tage, das hat es ein bisschen leichter gemacht. Sich da wieder zu fokussieren auf nächstes Spiel und nicht jetzt 10 Tage warten zu müssen, sondern wirklich da 3 Tage später die Chance zu haben, das wieder besser zu machen. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, als dass man das jetzt ja eine ganze Trainingswoche mit sich rumträgt.
Und dann dieser Lauf, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, ihr habt ja dann echt November, Dezember auf jeden Fall in der Liga gar nicht verloren, ne? Minden war ja das Letzte und alles andere habt ihr ja gewonnen seitdem. Ist ja schon ein krasser Lauf.
Ja, ich glaube ja. Wie gesagt, ich glaube, zum einen haben wir uns als Mannschaft gefestigt, jeder hat seine Rolle gefunden. Wir setzen gerade das Abwehrsystem, was Jaron sich vorstellt, glaube ich, immer besser um. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass uns, wie ich es eben angedeutet habe, der Spielplan da ein bisschen entgegenkam. Wir hatten, glaube ich, Meldungen in der Phase, ich glaube Ende November. Und ansonsten auch wirklich Mannschaften, die wir auch mit unseren Ansprüchen schlagen müssen. was wir dann auch geschafft haben. Ja.
Das Spiel gegen Kiel wäre ja eigentlich gewesen, glaube ich, auch im November, wenn ich richtig bin, was
Genau,
dann
ja.
wegen Quarantäne. Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, noch bei euch, ne? Die Kieler Corona-Problematik kam ja erst im Dezember,
Genau,
wenn
genau.
ich
Nee, das
richtig
war
bin.
nach der Nationalmannschaftspause,
Ja.
als Marian und Milosch von der Nationalmannschaft mit einem positiven Ergebnis zurückkamen und dann die ganze Mannschaft in Quarantäne musste. Und in der Zeit sind dann eben die beiden Spiele gegen Kiel und Flensburg ausgefallen.
Hast schon gesagt, in der Tabelle steht ihr ja in der, ich glaube, Platz 4 müsste es gerade sein, ne? Wenn ich richtig bin. In der Tabelle steht ihr in der Region bei den Teams. Da hättet ihr Flensburg und Kiel, glaube ich, sogar direkt hintereinander gespielt. Siehst du euch so weit, jetzt auch mit dem Positivlauf zuletzt, dass ihr die schlagen könnt, wenn das Spiel dann nachgeholt wird? Oder die beiden Spiele?
Ich glaube schon, dass wir da in Einzelspielen Chancen haben. Trotzdem, glaube ich, zeigen die letzten Jahre, dass man so ein Top-Team nicht jetzt in einer Saison entwickeln kann, sondern dass das wirklich Zeit braucht. Also ich denke da zum Beispiel an die Rhein-Neckar-Löwen, die auch wirklich lange gebraucht haben, bis sie dann endlich zur Meisterschaft kamen. Der Flensburg hat viele Vizemeisterschaften gefeiert, ehe sie diese absolute Souveränität, sage ich mal, entwickelt haben. Auch Kiel hat jetzt ein
Gefeiert
paar
ist
Jahre.
gut gesagt. Ich glaube eher betrauert, ne? So oft wie die Vizemeister
Ja, das trifft es wahrscheinlich besser, das stimmt schon. Kiel hat auch jetzt wieder ein paar Jahre warten müssen, also das dauert schon, ehe da alle Puzzleteile zusammenpassen und von daher sehe ich uns da noch nicht auf einer Stufe, also in möglichen Duellen sind ja Kiel und Flensburg, glaube ich, schon Favorit. Trotzdem ist natürlich unser Anspruch, da oben hinzukommen und auch die direkten Duelle, und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, eben auch zu gewinnen.
Was hast du dir gedacht, als du Kiel in Köln gesehen hast? Sie sind ja sicher nicht als Favorit zu diesem Champions League Final Four gereist und haben es am Ende einmal dramatisch und einmal, ich finde, sowas von überraschend souverän gezogen.
Ja, Wahnsinn. Also Wahnsinnsleistung über 2 Tage. Ich glaube, das ist auch das Geile an diesem Final Four Turnier in Köln, dass da immer irgendwas Unvorhersehbares passiert. Also die letzten Jahre mit Vardar Skopje, dann war mal Montpellier, dann hat mal Kielce dieses unfassbare Spiel gegen Veszprém rumgedreht.
Mit 9
Ja,
vor, glaube ich, ne?
also ja, genau. Das ist
Wahnsinn.
schon ein geiles Turnier, wo wirklich immer alles passieren kann und dann am Ende immer die Mannschaft gewinnt, das größte Momentum irgendwie entwickelt, den größten Team Spirit in so einem Turnier und gar nicht der haushohe Favorit, der jetzt auch in meinen Augen vorher doch Barcelona gewesen wäre.
Ja, krass, ne? Das zieht sich irgendwie echt durch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, PSG gewinnt niemals und es gewinnt tendenziell immer der größte Außenseiter in Köln. Das ist
Ja,
echt
so
krass,
ungefähr sieht's aus, das stimmt.
ne? Ja, du hast vorhin schon gesagt, ihr findet bei den Füchsen alle besser so in eure Rollen rein. Wie ist eigentlich deine?
Ja, ein bisschen kleiner, als sie das vor einem Jahr war, keine Frage. Naja, ich meine, meine Historie ist, glaube ich, bekannt in Handballkreisen. Letztes Jahr habe ich da ziemlich schnell und ziemlich gut reingefunden in die Mannschaft. Dieses Jahr ist es so, dass eben der Kader breiter aufgestellt wurde. Gerade eher von Rückraumpositionen haben wir mit Marian Michalczyk und Lasse Andersson nochmal unfassbare Qualität dazu bekommen. Dazu Paul Drucks, Jakob Holm. Glücklicherweise sind alle diese Saison fit. Das heißt, wir sind gerade da auf den Rechtshänderpositionen extrem gut aufgestellt, was auch schon die Tatsache zeigt, dass von unseren 5 Leuten, die zur WM fahren, eben 4 Leute Jakob Holm, Paul Drucks, Lasse Andersson und Marian Michalczyk sind, die auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum spielen. Von daher können wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen dieses Jahr und ja, meine Rolle ist dann eben kleiner, was einerseits ich eben verstehen kann aus den Gründen, weil wir einfach viel Qualität haben. Andererseits natürlich, ja, man dann trotzdem noch einen Ehrgeiz hat und sagt, okay, ich will dem Team auch auf dem Feld
Klar.
mehr helfen. Das ist immer so ein Zwiespalt. Trotzdem, ja, sehe ich es halt meine Aufgabe, eben das Team da zu pushen, im Training Vollgas zu geben, dass alle an ihr Limit gehen müssen. Und dem Team eben so auf diese Art zu helfen. Und wenn es ist im Videostudium oder sonst wo, wenn man irgendwas sieht, sich da einzubringen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass ich dem Team auch auf dem Feld noch mehr helfen kann, als ich das bis jetzt in der Hinrunde zeigen konnte.
Ja, Ich glaube, das haben wir vor allem letztes Jahr, bevor es sich dann leider nochmal erwischt hat mit dem Kreuzbandriss, gesehen. Trotzdem, ich stelle es mir nicht ganz, ganz leicht vor, zu wissen, ich muss krass gut trainieren, damit ich überhaupt da rankommen kann, weil die anderen gerade die größere Rolle haben. Aber ich weiß auch, selbst wenn ich mich voll reinknalle, ist es trotzdem sauschwer, Spielzeit zu kriegen. Wie machst du das in der Birne?
Ja, ist definitiv nicht leicht, aber irgendwie schaffe ich das ganz gut. Mein anders werde ich auch die ganze Reha-Zeit nicht durchstehen können, ja. mich selber zu motivieren. Das klappt ganz gut und ich sehe das halt als Herausforderung, auch mich da wieder reinzukämpfen, Spielanteile zu erkämpfen, die anderen zu pushen, mich übers Training anzubieten und trotzdem auch einfach ein guter Teamkamerad zu sein. Also ich glaube, dass das auch beim Mannschaftssport dazugehört, dass man sich eben auch unterordnet bei allen persönlichen Ansprüchen. Sonst funktioniert eben ein Team, glaube ich, nicht. Also das ist zumindest mein Verständnis, dass jeder da eben sein Maximum bringt, die Entscheidung des Trainers akzeptiert und trotzdem versucht, das Team zu pushen, in welcher Form auch immer. Genau, und das ist eben mein Ansatzpunkt, dass ich sage, ich kann nicht mehr als trainieren mit Vollgas und dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen und gleichzeitig ein guter Teammate zu sein.
Ja, ja. Wir kommen um das Thema natürlich nicht drum rum, auch wenn das sicher nervt und ich denke auch nie so viel Spaß macht, aber es ist ja auch so beeindruckend, wie du immer wieder davon zurückgekommen bist, von drei Kreuzbandrissen. Das ist ja eigentlich fast eine unfassbare Zahl und soweit ich weiß, nach dem dritten, ich weiß nicht, wie ernst war es da bei dir, ob es überhaupt noch mal weitergeht? Waren da mal Gedanken ans Aufhören oder war das für dich relativ klar, dass es schon wieder ein drittes Comeback geben kann?
Nee, das war überhaupt nicht klar. Also mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich glaube, kann man sich schwierig reinversetzen in die Lage, aber man kann sich vorstellen, bei drei so schweren Verletzungen, dass da der Gedanke auch mal durch den Kopf wandert. Das ist ganz klar. Habe es dann aber relativ schnell geschafft, diesen Turnaround hinzubekommen und gemerkt in der Reha, okay, das funktioniert körperlich wieder und ich habe eben auch noch dieses Feuer, dass ich sage, ich will unbedingt noch Handball spielen.
Mhm. Erinnerst du dich dran, was geht einem da so durch den Kopf, besonders nach diesem dritten und letzten Kreuzbandriss? Was denkt man sich da auf dem Feld oder auch dann danach, wenn man diese Diagnose kriegt und weiß, was jetzt wieder da auf dem Spiel und ansteht?
Ja, also ich habe das schon relativ deutlich oder war mir ziemlich sicher, was passiert ist in dem Moment. Leider da gewisse Erfahrungswerte ja dann auch gemacht vorher. Erinnere mich aber an das Spiel, das in der ersten Halbzeit passiert, dass ich eben in der Halbzeit gesagt habe zu unserem Coach Petko damals und unserem Mannschaftsarzt und Physio, dass ich eben nicht mehr spielen kann heute. Bin dann aber nochmal mit raus auf der Bank und habe quasi ja, so getan, als oder versucht mir nichts anmerken zu lassen, weil ich wusste, okay, Family, Freundin schauen zu und gleichzeitig, ich will, dass meine Mannschaft noch das Spiel gewinnt und nicht hier jetzt jeder nur denkt, was ist mit Simon los und so weiter, sondern bin eben normal mit auf die Bank gegangen und hab von da dann noch mitgejubelt, wobei ich eigentlich schon wusste und natürlich meine Gedanken drum gewandert sind, okay, was passiert jetzt?
Boah, krass, okay. Aber das hast du, ich weiß nicht, warst du da im Tunnel oder hast du das wirklich bewusst so hinbekommen? Also ich glaube, bei mir wäre da mental alles zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich keinen Nerv mehr gehabt, mich in die Halle zu setzen und gute Miene zu machen.
Ja, also in der Halbzeit war es natürlich so, ein kleiner Breakdown, als ich gemerkt habe, okay, scheiße, schon wieder passiert. Aber dann... Ja, klingt verrückt im Nachhinein, aber habe ich es irgendwie geschafft, mir da nichts anmerken oder versucht, nichts anmerken zu lassen und bin dann auch mal mit raus. Ja. Mhm.
Wie war da so der Gang zu den Ärzten? Ich glaube, es war ja auch so ein bisschen, ich bin da medizinisch wirklich null drin, aber bei dir hat sich ja leider sogar die Frage gestellt, findet man überhaupt noch quasi einen Ort im Knie, wo man das Band wieder neu annähen kann, ne? Nachdem man schon zweimal das quasi operieren musste und dann ein drittes Mal?
Ja, also ist natürlich unschön, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ja, ich Geh nicht mehr gerne ins MRT, sagen wir es so.
Das kann ich mir vorstellen. Erzähl uns gern mal so von deinem Weg zurück. Wie hast du das gemacht, dich nochmal dazu zu motivieren, zu sagen, ich mache den ganzen Prozess jetzt nochmal und kämpfe mich wieder ran?
War auch schwierig zu sagen. Ich glaube, dass das sich gar nicht so viel von den ersten Reha-Verläufen unterscheidet. Also das wiederholt sich dann immer viel und man merkt wirklich Step für Step, wie es vorwärts geht und merkt eben mit dieser körperlichen Genesung, wie man auch mental wieder sicherer wird, wie man wieder anfängt dran zu glauben, dass es funktionieren kann, wenn das Knie nicht reagiert auf neue Belastungsstufen. Mhm. Und so ist dann eben der Entschluss gereift, okay, ich greife nochmal an und man merkt eben, wenn man dann wieder in die Halle geht, okay, das kitzelt schon in den Finger und ich will, ja, für mich ist so im Vordergrund auch, ich will Teil eines Teams sein. Also ich glaube, wenn man seit Kindesalter irgendwie einen Mannschaftssport gemacht hat, merkt man, was einem fehlt, wenn man das eben nicht mehr machen kann. Ja. Und dieses Teamgefüge, dieses Zusammenkämpfen für Erfolg, zusammen leiden nach Niederlagen, zusammen Siege feiern, zusammen in der Kabine sitzen, zusammen trainieren, auch die Reisen, das fehlt einem extrem, wenn man das nicht mehr kann. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich eben da die Finger nicht vom Handball lassen kann, auch deswegen.
Ja. Sind wir sehr froh drum. So haben wir ja die Chance, dich weiterhin auf der Platte zu sehen. Wie ist denn gerade so dein Gefühl, wenn du auf der Platte stehst? Hast du ein gutes Gefühl, was dein Knie angeht? Gibt es nochmal Bewegungen, wo es sich vielleicht nicht ganz sicher anfühlt?
Nee, das fühlt sich gut an. Also das ist auch das Schöne, sobald man den Ball in der Hand hat, denkt man nicht drüber nach, was passieren kann, was passiert ist. Das ist soweit automatisiert, das funktioniert von alleine. Klar weiß ich aber um die Gesamtsituation, aber die kann ich im Training und Spiel komplett ausblenden und fühle mich da wohl auf der Platte.
Ja, sehr cool. Wie ist das eigentlich gewesen? Ist ja, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich harter Cut sozusagen, so wenn ich die Schulen mir anschaue, von Petko auf Jaron Siewert. Ne? Der eine ist ich nenne es einfach mal harte Jugo-Schule, langjähriger Trainer in der Bundesliga, überall schon seine Meriten gehabt. Und mit Jaron Siewert, das war ja schon außergewöhnlich, dass einer in deinem Alter dann auf einmal so Bundesliga-Trainer wird. Wie ist die Arbeit unter dem neuen Coach?
Er macht Spaß auf jeden Fall. Also ich kenne Jaron ja auch schon lange, weil wir zusammen in der Jugendnationalmannschaft auf Rückraum Mitte gespielt haben. Mhm. Sind damals zusammen Jugend-Europameister geworden auch. Ich muss sagen, man merkt ihm sein Alter nicht an. Also unfassbar abgeklärt, unfassbar souverän, super vorbereitet auf die Gegner, jede Trainingseinheit. Kriegt da ganz gut hin den Spagat zwischen ich bin nah dran an der Mannschaft und trotzdem eine gewisse Distanz, weil er ist der Chefcoach und glaube, dass er das bis jetzt super souverän hinkriegt, dass wir gut mit ihm klarkommen. Neuen Input gegeben und von daher funktioniert das für uns bis jetzt ganz gut. Und glaube, er hat es geschafft, dass diese Diskussion um sein Alter langsam ein bisschen ruhiger wird. Ich glaube, die Storyline nervt ihn fast so sehr wie die Frage nach meinen Comebacks, was aber natürlich beides nicht ganz auszuschließen ist und verständlich eben diese Nachfragen. Aber das kriegt er bis jetzt auf jeden Fall gut hin.
Ja, aber interessant. Okay, also der möchte, also ist ja auch verständlich, aber er möchte eigentlich viel lieber einfach über, keine Ahnung, Handball und seine Vorstellungen reden, als immer drüber zu reden, wie das als so junger Trainer ist.
Ich glaube, das wird ihn freuen, ja, wenn er da nicht immer wieder drauf angesprochen würde. Und so muss es ja auch sein, ganz ehrlich. Das ist ja das Gleiche bei uns. Also ob jetzt Hans, jetzt will ich mich nicht versprechen, aber ich glaube 38 ist er mittlerweile.
Ein biblisches Alter, sagen wir
mal. Ist und seine so. An seine Leistung bringt oder auf der anderen Auto, Außenbahn Thematis steht, der 20 Jahre ist oder Walter Krinz, der auch 20 oder 19 erst ist. Wer seine Leistung bringt, der spielt eben und genauso ist es beim Coach. Wenn er gut ist, dann hat er auch absolut die Berechtigung, bei uns bei den Füchsen Trainer zu sein.
Und aber ist es nicht also vor allem von älteren Spielern, wäre es da nicht aber auch irgendwie menschlich normal, ein bisschen Skepsis zu haben? Boah, kriegt der das hin in seinem jungen Alter?
Ich glaube schon, und wahrscheinlich ist es auch so gewesen im Vorhinein, dass man erstmal gesagt hat, okay, mal abwarten, was der so drauf hat. Aber ich glaube, da haben wir auch die richtigen Charaktere in der Mannschaft, die das eben so sehen, wie ich das eben geschildert habe, dass da am Ende einfach nur Qualität entscheiden sollte, ob das ein guter Trainer ist oder nicht und eben nicht das Alter. Natürlich helfen gewisse Erfahrungswerte, ist auch keine Frage. Das ist bei jedem Spieler so, bei jedem Trainer. Aber ja, ich glaube, Jarons eine seiner Stärken ist eben seine Souveränität wirklich.
Hast du das damals als Teamkamerad? Bei manchen sieht man das ja schon so ein bisschen kommen, dass die gut werden fürs Traineramt und vielleicht mal in die Richtung gehen können. Bei ihm ist es jetzt natürlich unfassbar früh so gekommen, aber hast du das schon ihm ein bisschen so angesehen, dass er vielleicht wie ein Trainer denkt auf dem Feld?
Ich glaube, können Paul und Fabi wahrscheinlich noch besser beantworten, die Frage, die auch im Verein mit ihm gespielt haben in der Jugend. Aber ich erinnere auch ein Turnier mit der Jugend-Europameisterschaft in Österreich, als Klaus-Dieter Petersen unser Trainer war und der eben uns Spieler wirklich auch immer in die Spielvorbereitung eingebunden hat und hat gesagt, okay, eine Gruppe kümmert sich um den Angriff des Gegners, die andere ums Rückzugsverhalten, präsentiert das eben. Und da erinnere ich mich auch, dass Jaron da auch immer schon vorne mit dabei war, was jetzt im Nachhinein sich eben so erklärt, ja, der war immer schon, aber
Die
keine Ahnung, ist
Ansätze
vielleicht,
waren ein bisschen da,
genau,
sozusagen.
wenn man es so sehen will, auf jeden Fall.
Es steht da ja so ein Turnier an in Ägypten jetzt dann mit der A-Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie ist da so, ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview vom Aufsichtsratsvorsitzenden von Erlangen, Bissel, gelesen, der meint, er hat sehr große Sorgen, ob diese Blase da in Ägypten eine wirklich gute Blase ist und so. Ich meine, die WM ist, glaube ich, trotzdem bei allem noch was, auf das sich alle Handballfans irgendwie freuen. Die Voraussetzungen sind halt sehr schwierig. Wie geht's dir, wenn du an dieses Turnier denkst, was da jetzt in Ägypten ansteht?
Ich freue mich auf die Spiele, die im Fernsehen zu gucken. Sehe das aber auch nicht kritischer als eben Bundesligaspiele, Europapokalspiele. Ich meine, wir fliegen auch quer durch Europa. Kann man auch über die Sinnhaftigkeit streiten. Das ist keine Frage. Ähnlich ist es auch bei dem Turnier. Nichtsdestotrotz zeigt auch, dass das Beispiel der Frauen-Europameisterschaft in Dänemark, die stattgefunden hat, dass es eben machbar ist, unter solchen Bubble-Bedingungen nach dem Vorbild von der NBA das hinzukriegen. Fällt mir aber jetzt schwer, aus der Distanz eben zu sagen, oder ohne das Konzept gelesen zu haben, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Von daher will ich das gar nicht bewerten.
Du warst ja 2016 dabei beim letzten ganz großen Wurf, beim letzten Titel der deutschen Nationalmannschaft. Ist da so ein bisschen Wehmut dann, oder weit weg für dich gerade das Thema?
Tatsächlich weit weg. Also das ist mir vor ein paar Jahren ein bisschen schwerer gefallen, wo ich dann auch wieder zur Nationalmannschaft eingeladen wurde nach meinem Comeback und dann wieder nicht hinfahren konnte. Da ist mir das ein bisschen schwerer gefallen. Jetzt ist es so, dass ich froh bin, überhaupt auf dem Feld zu stehen und in der Situation zu sein, dass ich sage, okay, ich spiele jetzt über einen längeren Zeitraum wieder Handball. Und von daher freue ich mich einfach auch für die Jungs, die dabei sind. Gute Kumpels dabei, auch und Moritz Preuß, der jetzt das erste Mal dabei ist. Und bin gespannt, was die da reißen und habe da null Neid oder sonst was, wenn ich hier zu Hause sitze, sondern ja, drück den Jungs einfach die Daumen, da möglichst erfolgreich und gesund durchzukommen.
Moritz Preußer, ihr habt ja in Gummersbach quasi eine Rückraum-Mitte-Kreisachse gebildet, ne?
Genau da und haben 5 Jahre in Dormagen zusammengespielt in der Jugend und ja, von daher eine lustige Vergangenheit zusammen.
Ja. Wenn du dir den Kader so anschaust, ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das besonders nachdem wir gesehen haben, was sie in Köln gemacht haben, natürlich wehtut, dass die drei Kieler nicht dabei sind und dass dann auch noch Finn als überragender Mittelblockspieler nicht dabei ist, wird sicher was anderes und eine Riesenaufgabe für Alfred Gislason. Wie siehst du den Kader, der zur Verfügung steht?
Ja, ist schon rein auf sportlicher Ebene schon brutal, wenn man sieht, okay, Kiel wird Champions League-Sieger und drei tragende deutsche Spieler mit Weinhold, Pekela, Winczek können uns nicht helfen bei der WM. Das ist schon bitter, rein aus sportlicher Sicht. Aber trotzdem erinnert mich das ein bisschen an die Situation 2016, als auch Uwe, Paul, Bambam alle ausgefallen sind im Vorfeld und wir es irgendwie trotzdem geschafft haben, so ein Teamspirit zu entwickeln, so einen Glauben, was erreichen zu können. Im Idealfall läuft das dieses Jahr wieder so, aber klar, dass das sportlich kaum aufzufangen ist, gerade in dieser Heftigkeit im Innenblock und eine unfassbare Herausforderung ist, das ist auch offensichtlich.
Ja. Ich finde, es ist halt auch so schwer zu vorherzusagen wie nie, weil ich finde auch irgendwie der Leistungsstand von allen Teams nicht so leicht zu bewerten ist. Und da muss man ja auch immer Sorgen haben, ob kurzfristig vielleicht doch noch jemand wegen Corona wegfällt zum Beispiel. Siehst du Deutschland unter den Top-Favoriten oder wen siehst du so am stärksten, wenn du in den Nationalmannschaften so durchgehst?
Also zum Top-Favoriten zähle ich Deutschland nicht dieses Jahr. Ich warte ja seit ein paar Jahren darauf, dass Norwegen jetzt auch das Finale gewinnt, die für mich mit den attraktivsten Handballspielen und auch mit Sargosen wahrscheinlich den überragenden individuellen Spieler haben. Ja. Glaube, dass die es dieses Jahr schaffen können, auch über so eine Eingespieltheit, die jetzt über die Jahre entwickelt haben. Und zähle die, wie aber auch Spanien, die auch das letzte Turnier wieder gewonnen haben und glaube ich auch mit voller Kapelle anreisen, zu den Top-Favoriten. Dänemark zählt natürlich dazu, genau wie Frankreich, Kroatien letztes Jahr im Finale. Aber wie du gesagt hast, sind so viele Unwägbarkeiten, dass das schwierig jetzt zu sagen ist. Aber ich glaube, die fünf, die könnten am Ende die Medaillen unter sich ausmachen.
Ja, aber Norwegen, das behalte ich mir mal im Kopf gefühlt. Ne? Und wenn man gesehen hat, was der Sargosen so entscheidenden Momenten auch in Köln gemacht hat. Ne?
Ist kein schlechter.
Ist kein schlechter. Das ist gut gesagt. Simon, wenn wir nochmal auf die Liga zurückschauen. Im Dezember, gab es da einen oder mehrere Spieler, die dir von der Leistung her besonders positiv aufgefallen sind?
Im Dezember?
Wir müssen gleich nämlich, oder wir dürfen, über den DKB-Spieler des Monats sprechen.
Wir waren so viel mit unseren eigenen Spielen beschäftigt und auch mit Videovorbereitung, dass ich gar nicht mehr so viel dazu gekommen bin, noch viele andere Handballspiele zu schauen.
Ja.
Von daher wird das schwierig. Habt ihr schon eine Shortlist, wer da... Oder noch
ja, es stehen schon die bereit für jede. Es ist ein Teamkollege von dir dabei. Könntest du dir denken, wer war denn auf seiner Position so herausragend?
Also für mich ist Jakob Holm die letzten Spiele on fire. Ich weiß nicht, ob ihr den nominiert habt. Hans kann man immer aufstellen.
Richtig. Der ist auf rechts außen mal wieder am Start.
Genau, das könnte es sein. Von daher muss ich da oder stimme ich da gerne für Hans ab, natürlich.
Genau, wobei es ist ja so, dass die werden ja quasi nicht mehr, oder sie werden automatisiert inzwischen ausgewählt. Ich weiß nicht, hast du von diesem Handball Performance Index, HPI,
ja,
schon mal gehört?
Habe ich mitbekommen. Finde ich cool, die Entwicklung, dass man da versucht, so ein statistisches Mittel irgendwie hinzubekommen, was ein bisschen objektiver bewerten kann, wer da wirklich erfolgreich war. Ich meine, auch wieder das Vorbild US-Sport, was die für Statistiken haben. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber natürlich hilft das extrem, einfach Leistungen für Trainer, für Medien objektiver darzustellen.
Du bist selber ganz guter und leidenschaftlicher Basketballer, ne?
Wer hat das erzählt?
Ich habe da immer so meine Quellen, weißt du?
Also da gibt es schon gerade die Jungs aus Kroatien und Serbien, die würden da jetzt drüber lachen. die haben schon ein ganz gutes Händchen, das muss man echt sagen. Marco Koppelja, Jakob Gojun oder Mihajlo Masinic. Also die haben natürlich auch einen Größenvorteil, das hilft natürlich auch, aber die können
ja,
auch,
die können auch alles
die können auch zocken.
Spielen,
die können auch zocken, ja.
Ja, schon. Ja, cool, cool. Weil da, du hast es eben schon gesagt, also in der NBA ist es ja teilweise wirklich irre, ne? Die haben ja so Statistiken wie viel Prozent spielt James Harden einen Pass, wenn er im Pick-and-Roll zur Hand geht und wie viel Prozent schließt er selber ab und so ein Zeug. Das ist schon ein bisschen krass. Aber so ein bisschen dieser Weg dahin, dass man sagt, also grob gesagt ist es ja bei diesem HPI so, dass du bei 100 anfängst, eine positive Leistung gibt dir bis zu 10 Pluspunkte. Und wenn du einen Ball wegwirfst, kriegst du bis zu 10 Minuspunkte zum Beispiel. Also viel ist ja auch nicht messbar. Aber trotzdem, ich höre bei dir so raus, du kannst da schon was mit anfangen. zu sagen, man versucht das mal auf statistischere und sozusagen wissenschaftlichere Beine zu stellen.
Ja, ich glaube, in diesem Index ist ja auch noch, spielt noch die Spielsituation eine Rolle, welche Minute und wie eng es, glaube ich, ist, dann schlägt das Stärken, schlagen die Aktionen stärker ins Gewicht. Finde das definitiv interessant. Also in der NBA fällt mir zum Beispiel dieses Plus-Minus-Rating ein, wo man sagt, okay, wenn der Spieler auf dem Spielfeld gestanden hat, wie sieht denn da die Tor- oder im Fall von Basketball Punktedifferenz aus in der Zeit? Das finde ich zum Beispiel einen aussagekräftigen Wert, was beim Handball natürlich durch Angriff-Abwehrwechsel so ein bisschen schwierig wäre umzusetzen. Ja. Aber generell finde ich das schon, dass da noch Entwicklungsmöglichkeiten sind. Ich meine zum Beispiel beim Handball, wie ist ein Assist definiert? Ist das jetzt eine gute Kreuzung? Kann das auch ein Assist sein? Ist das nur, wenn ich wirklich einen an 6 Meter freispiele? Das ist ja überhaupt nicht so klar definiert. Und ich glaube, da ist auch wieder beim Basketball, wenn der Mitspieler, der den Pass erhält, darf noch 2-mal dribbeln, dann ist es immer noch ein Assist. Alles Weitere ist eben keiner, dass das einfach klarer definiert ist, als es das eben beim Handball ist, was auch immer so Statistiken ein bisschen verzerrt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Vorlagen sind echt nicht so leicht. Müssten wir Fabi mal fragen, ne? Das ist ja so der absolute Assist-König der Liga. Ich weiß gar nicht, wo der dieses Jahr schon wieder steht, aber bei dem ist das meistens ein absurder Wert.
Genau, ja, ich glaube, Fabi ist immer mit oben dabei, wenn er fit ist. Und ich glaube, Jim Gottfriedson spielt auch 10 Assists gefühlt im Schnitt, in den letzten Spielen zumindest.
Ja, ja. Jetzt zeige ich dir einmal kurz die Nominierten pro Position, dann darfst du dir einen raussuchen. Im Tor ist es Joel Bierlehm, links außen Hampus Wanne, halb links Linus Arneson, auf der Mitte Sander Sargosen, rechts Harald Reinkind im Rückraum, rechts außen Hans Lindberg und am Kreis Johannes Goller. Das sind die es auf ihrer Position den Daten nach eben am besten gemacht haben. Wer wäre jetzt dein, ich hoffe, du hast jetzt alle mitnehmen können, wer wäre dein MVP für den Dezember?
Champions League Final Four zählt nicht rein, sonst hätte ich, glaube ich, Sargosen gesagt. Ich glaube, Goller hat auch ein brutales Comeback hingelegt. Und da ich ja auch mit den Comeback-Spielern ein bisschen mitfieber immer, sage ich einfach mal Johannes Goller.
Finde ich gut. Sehr cool. Jo, dann sind wir mit dem sportlichen Teil 1 eigentlich soweit schon gut durch. Aber jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen was zu bereden, was so den Rückblick auf deine Karriere bisher angeht. Das machen wir gleich in Teil 2 mit Simon Ernst. So, Simon, bei dir war das ja quasi familiär, genetisch gar nicht anders möglich, als dass du auch Handballer geworden bist, kann man das so sagen?
Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie das häufig ist, ist das irgendwie in der Familie sehr verbreitet. Der Opa hat mal zwischenzeitlich zumindest zum Handball gegriffen.
Der Vater. Opa auch schon? Okay.
Ja, aber nur aushilfsmäßig, der war eigentlich beim Fußball aktiv und musste da mal einspringen. Und der Vater hat auch länger gespielt. Und wie das so ist, mussten dann auch die Kinder dran glauben und mit dem Handball anfangen.
Heißt, weil ihr vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, dem Papa schon selber beim Spielen in der Halle zugeguckt habt und dann greift man auch mal zum Ball? Oder hat er euch wirklich ganz bewusst zum Training dann gebracht und gesagt, ihr müsst auch Handball spielen?
Nee, überhaupt nicht. Also null Druck in egal welche Richtung von meinen Eltern. Definitiv nicht. Ich glaube, es hat angefangen beim Kinderturnen damals. Das war die gleiche Trainerin, die auch dann den Mini-Handball gemacht hat. Und war das quasi so ein fließender Übergang. Und dann ist es, glaube ich, auch bei 3 Söhnen dann irgendwann praktischer, wenn die alle das gleiche Hobby machen. Im Idealfall in der gleichen Sporthalle hintereinander, als noch 3 Leute zu verschiedenen Stationen zu fahren.
Wie weit seid ihr auseinander altersmäßig?
92, 94, 97er Jahrgang, also relativ eng beieinander.
Ah, okay. Genau. Und du als der Mittlere, wie ist das eigentlich so? Ich habe mal, meine Mutter sagt das immer, die ist auch das mittlere Kind und die sagt immer, man gehört irgendwie zu den Großen und zu den 2 Kleinen, man gehört aber auch irgendwie nie so richtig dazu. Hast du als Mittelkind auch mal die Erfahrung gemacht?
Ah, schwierig. Ja, man hat so ein bisschen die Vor- und Nachteile von beiden Seiten, das stimmt schon. Also der ältere Bruder muss da so ein paar Grenzen ausloten, die dann irgendwie selbstverständlich sind für den Zweiten. Und der Kleine wiederum ist halt der Kleine. Und das bleibt er, glaube ich, auch immer.
Okay, egal, was er macht. Und so vom handballerischen Talent, wann hat sich das schnell abgezeichnet, dass du da besonders viel abbekommen hast oder vielleicht auch besonders fleißig trainiert hast? Oder wie habt ihr euch da gegenseitig immer so gesehen?
Ja, ich glaube, das kommt beides so zusammen. Natürlich auch ein gewisses Level an Talent, ist keine Frage, sonst kommt man kaum in die Bundesliga. Aber dann natürlich auch ein Trainingsfleiß, wobei ich da jetzt weder Talent noch Trainingsfleiß meinen Brüdern absprechen wollen. Aber die dann irgendwie für sich früh andere Prioritäten, nicht früh, andere Prioritäten gesetzt haben Richtung Studium. Aber gleichzeitig ja genauso leidenschaftliche Handballer sind, wie ich das bin. Und ja, dem Ball da bis heute treu geblieben, hier in der Umgebung.
Kann man das denn machen? Studium statt Sport als
Nicht
Priorität.
statt. Ah ja, okay, sagen wir mal so, es ist ja vermutlich die vernünftigere Variante und Stadtsport ist falsch. Die haben es immer noch beides auch betrieben. Zum Beispiel Marian erinnert sich, Michalsik, jetzt zuletzt noch drüber gesprochen, gegen meinen kleinen Bruder gespielt in Auswahlmannschaften und so weiter.
Ah, okay.
Also ganz talentfrei sind die beiden auch nicht gewesen.
Stimmt, Marian ist ja, ist Marian auch 97er Jahrgang? Ich habe
97er
das gerade,
Jahrgang, genau, ja.
ja. Wie war das eigentlich? Ich weiß nicht, wusstest du eigentlich, dass der so ein bisschen auch vielleicht als Ersatz für dich kommt? Das ist ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, fühlt man sich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen?
Nee, also, naja, dass Marian ein guter Spieler ist und der in Minden gespielt hat und dadurch auch von größeren Vereinen das Interesse auf sich gezogen hat, das ist ja ganz klar. Und gleichzeitig ist auch klar, dass ein Verein in dem Moment, wo ich mich wieder verletze, auch so planen muss, als käme ich nicht wieder. Man muss sich ja da, musste die Füchse sich ja absichern. Und von daher, glaube ich, kann man sich ja als Verein oder als Mitspieler auch nur freuen über so gute Handballer und auch so einen guten Jungen. Also,
Ja, das ist
der
auch ein
unser
cooler
Team
Typ,
absolut
ne?
bereichert, ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt bringe ich schon wieder völlig in den Themen hin und her, aber Struktur war noch nie meins. Wie findest du es eigentlich, dass Juri Knorr zu den Rhein-Neckar-Löwen geht? Das ist ja so die heißeste News zuletzt gewesen.
Mutiger Schritt, also ich finde, spielt eine überragende Saison. Und ich glaube, wenn man bereit ist und geduldig ist, gibt es auch keinen besseren Lehrmeister vermutlich als Andy Schmid. Also erinnert mich so ein bisschen an eine Situation von Patrick Winczek, der nach Kiel gegangen ist und damals noch Markus Alm und Torft Hansen vor ihm waren, wo auch alle in Gummersbach damals gesagt haben, was macht er denn? Hat dann ein Jahr relativ wenig gespielt, aber anscheinend trainiert wie ein Weltmeister und viel, viel gelernt und ist jetzt seit Jahren einer der besten Kreisläufer der Welt. Also so kann es auch gehen, wenn man da eben Geduld und Trainingsfleiß mitbringt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da ja auch Verantwortung bekommt und eben von Schmid ja, das eine oder andere beigebracht bekommt und die da so eben einen Nachfolger für Andi aufbauen können.
Ja, sehr cool. Das ist ja, ich glaube, Patrick Winczek ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn das für Juri auch so läuft, dann haben, glaube ich, alle was davon. Zurück zu dir. Du hast beim Birkesdorfer TV das
Den
Handballspielen
kennst du, hört
gelernt.
so an, als würdest du den nicht kennen.
Richtig, oh, muss man den kennen? Nicht,
Nein,
dass ich
nein, alles
jetzt.
gut. Alles gut.
Erzähl mal, ist das so der kleine Verein ums Eck gewesen oder was? Wie muss ich mir den vorstellen?
Genau, das ist ja unser Dorfverein, wobei wir in der Jugend relativ erfolgreich waren, also in dem Rahmen, wie das eben so ein kleinerer Verein sein kann. Und hatten, glaube ich, zu einem Zeitpunkt alle Mannschaften auf Landesebene spielen, im männlichen
Ach,
und
okay.
weiblichen Bereich. Also das war schon, glaube ich, auch hier im Handballverband Mittelrhein der einzige Verein, der das geschafft hat in der Breite. Ja, trotzdem ist es natürlich so, dass hier die ganz Talentierten dann irgendwann Richtung Dormagen oder Gummersbach, also Richtung Leistungszentren abwandern. Und das ist ja irgendwo der normale Lauf der Dinge.
Genau. Du bist, jetzt muss ich kurz rechnen, du warst so 15, als du dann den Schritt nach Dormagen gemacht hast.
Ja, dürfte hinkommen.
Musste man mit 15 so ungefähr dann in etwa mal gucken, ob man ja das eben ernsthaft angeht oder warum war der Schritt nötig?
Ja, also genauso ist es. Ich glaube, irgendwann reicht es eben nicht mehr oder es wird extrem schwierig, in einem Anführungsstrichen Dorfverein zu bleiben, sondern Man braucht da gute Trainer, auch Mitspieler, die einen täglich fordern, Wettkämpfe auf einem anderen Niveau nochmal, bei anderen Turnieren. Und ja, wenn man auch die Ambition hat, glaube ich, rüberzukommen, dann kommt man nicht drum rum, da so einen Schritt in so ein Leistungszentrum irgendwann zu machen. Und ja, glaube ich, richtige Entscheidung im Nachhinein, nicht nur von der handballerischen Entwicklung, sondern auch so, ja, mit welchen Leuten ich da zusammengearbeitet habe. Das wären zum Beispiel der Jörg Bormann zu nennen, der war so federführender Nachwuchstrainer, der jetzt in Gummersbach die Akademie macht, und Pascal Mahé, der A-Jugendtrainer war, der Vater von Kontor Mahé, der mich auch wirklich weitergebracht hat. Ja, das war absolut die richtige Entscheidung.
Ja. Und wie ist da so der Unterschied? Was wird da im Training so anders gemacht? Und vielleicht eben auch, weil die Mitspieler eine andere Qualität haben. Wie muss ich mir so einen Wechsel vorstellen von dem Dorfverein, wo man jahrelang ausgebildet wurde? Und wenn man dann merkt, okay, jetzt ist das hier so richtig, ja, leistungsmäßig, so heißen die Dinger ja auch, Nachwuchsleistungszentren.
Genau, also es ist einfach so von Breitensport, also ich meine, ich habe immer viel trainiert und so, aber ein Schritt Richtung Leistungssport wird eben professioneller von den Strukturen, wird öfter trainiert, werden andere Trainingsschwerpunkte gesetzt. In dem Alter kommt dann Athletiktraining dazu. Ja, alles auf ein anderes Level eben gehoben, und glaube, dass das schon eine wichtige Erfahrung ist für Jugendhandballer, und dass sich das ja auch mehr und mehr dahin entwickelt, wie das im Fußball, glaube ich, schon einige Jahre zuvor passiert ist, dass da diese Leistungszentren hochgezogen wurden. Und meine, ich erlebe das jetzt in Berlin, wo es natürlich noch mal viel extremer ist, aber naja, das ist Profisport, was die machen. Das muss man so sagen.
Das ist ja auch so, dass, ne, als ich mit Paul mal den Podcast vor einiger Zeit aufgenommen habe, hat er mich da mal ein bisschen rumgeführt. Der war ja selber dort. Das ist ja auch schon ein eindrucksvoller Komplex, so, ne? Und die Möglichkeiten da in Berlin sehen ja auch richtig geil aus.
Ja, definitiv. Das ist Wahnsinn so mit dem riesigen Kraftraum, mit dem Videosystem in der Halle, mit der Physiotherapie direkt dran. Das ist schon Wahnsinn. Finde ich auch manchmal zu krass für die Jungs, was sie alles geboten kommen, weil ich stelle mir vor, okay, dann wechselst du aus der Jugend von den Füchsen zu einem Zweitligisten, und dann geht das alles eine Stufe runter. Da sagen die Jungs dann auch irgendwo, oh, was sind wir denn hier? So ungefähr, aber gleichzeitig eben auch gerechtfertigt, wenn man sieht, was die leisten. Also die haben von den Trainingsumfängen mehr Training, als wir das haben fast. Gleichzeitig noch die Schule zu schaffen, die sind schon gefordert, die Jungs. Das ist schon ein riesiger Schritt dann noch, auch weit weg von zu Hause.
Die trainieren mehr als ihr vom Profiteam jetzt,
Ja,
meinst du?
aber vielleicht auch aktuell, weil die keine Wettkämpfe haben
Ja.
und morgens vor der Schule schon trainieren und
Ach,
bei uns dann
krass.
Fokus nochmal mehr auf Taktik, Regeneration ist. Und
Ja.
das ist schon, die müssen schon einiges leisten, das kann man schon so sagen. Das sind auch einige gute Jungs, die jetzt die nächsten Jahre hochkommen werden da bei Berlin.
Oh, kannst du uns schon mal, da bin ich natürlich ehrlich gesagt, Jugendhandball, bin ich sehr blank, aber gibt es da einen, wo du sagst, Leute, da könnt ihr euch sicher sein, den seht ihr bald in der HBL?
Tue ich jetzt keinen Gefallen mit, wenn ich da jetzt
Ja, habe ich
den
mir
Namen, glaube
gedacht.
ich, hier in den Ring schmeiße, aber ich bin mir sicher, da tauchen ein paar auf in den nächsten 2, 3 Jahren.
Jetzt hättest du mir so schöne Schlagzeilen liefern können. Simon Ernst sagt, das ist der nächste Simon Ernst. So. Nee, alles gut. Ja, und in Dormagen hast du dann ja auch so deine ersten Schritte im Erwachsenenhandball schon gemacht in der dritten Liga, ne? Als du dann, ja, so 18 warst.
Genau. Kurz vorher schon in der zweiten Liga auch. Damals TSV abgestiegen, hat sich umbenannt in DHC Rheinland, ist dann aber nochmal in finanzielle Nöte geraten. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch ein paar Zweitligaspiele gemacht mit 17 dann, zum Ende der Saison. Und dann stand eben der Zwangsabstieg an und die Mannschaft wurde neu formiert. Und dann habe ich quasi in der dritten Liga quasi mit angefangen, das Team wieder mit aufzubauen. Sind da Erster geworden im ersten Jahr, durften aber nicht aufsteigen, wegen der Insolvenz im Vorjahr eben noch. Sind im Jahr drauf wieder Erster geworden, und dann die zweite Liga aufgestiegen. Bin dann allerdings davor, vor dem Jahr in der zweiten Liga nach Gummersbach gewechselt, genau.
Aber da hattet ihr ja echt so rein von den Namen her. Moritz Preuß hast du vorhin schon gesagt, Tim Sauton war dabei. Da habt ihr eine Truppe, aus der auch, also inzwischen kennt die ganz Handball Deutschland, ne?
Ja, also es ist fast schon absurd im Nachhinein, wer da alles in den Jahrgängen gespielt hat. Wie gesagt, waren nicht alle die ganze Zeit dabei. Aber da kann ich einige aufzählen. Also Moritz Preuß ist genannt, Tim Sutton war bei uns in Dormagen, Joscha Ritterbach, der in Minden spielt, Basti Damm vom BAC, Gerrit Gens, Peter Strohsack, die in der zweiten Liga spielen, der Patrick Hüter, der jetzt mit den USA zur WM fährt, da war noch ein Max-Uri Herrmann, der mit Hamburg Champions League-Sieger geworden ist, dann aber früh aufgehört hat, der Torwart.
Ja,
Also
krass,
ist
ey.
schon verrückt im Nachhinein, wer da im Jahrgang 94, 95 alles aufgetaucht ist.
Hat er fast sowas von den Holländern im Fußball, wo man immer gesagt hat, wenn die einmal alle ihre Spieler zusammenhalten könnten bei Ajax oder so, dann würden die alles gewinnen. So ein bisschen wie
Also
wirkt es
ungefähr,
da
ja.
auch.
Mal gucken, ob das
Ja.
nochmal klappt.
Sieh mal, wenn wir schon über Nachwuchsleistungszentrum und so reden, ich fand das sehr spannend, was Juri Knorr so über die Ausbildung in Deutschland erzählt hat. Ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen für die, die es nicht gehört haben. Denen kann ich es aber nur raten, sich es nochmal anzuhören. So im Sinne von, dass es ihm da oft zu sehr drum ging, wer einen Fehler macht, ist gleich raus und dann steht der Nächste bereit und man muss ja auch mal Fehler machen, um gewisse Dinge zu lernen und Risiken einzugehen und so. Wie hast du dich da so in Dormagen gefordert und gefördert gefühlt? War das so ein bisschen ein Klima, was zu wenig verziehen hat?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also ist, glaube ich, abhängig auch von deiner Situation, deinem Standort, wo du bist, einfach von deinem Trainer. Also kann da nicht sagen, dass ich da so ein Gefühl hatte, sondern hatte da nach wie vor viel Spaß am Handball und hatte das Gefühl, ich kann mich da verbessern. Natürlich hat man auch Konkurrenten, die eben auch drauf brennen, auf dem Spielfeld zu sein. Das ist ganz normal. Von daher wird dann auch, wie es eben beim Leistungssport der Gedanke ist, okay, der bessere spielt am Ende. Aber da hatte ich jetzt nicht, wie Juri das jetzt anscheinend beschrieben hat, so ein Gefühl, dass da Fehler gar nicht erlaubt sind. Glaube aber trotzdem, dass es andere Schwerpunkte gibt in anderen Ländern. Also ob das jetzt in Frankreich ist oder in Spanien, dass da andere Themen im Mittelpunkt stehen.
Für dich, du hast dann eben gesagt, ihr wart echt erfolgreich in Dormagen. Für dich ging es dann weiter nach Gummersbach. War das auch klar, dass du so gut bist, dass du dann schon relativ schnell den Schritt in die erste Bundesliga machen kannst und auch solltest?
Boah, ist schwer zu sagen jetzt. Also, es hat gut geklappt im Nachhinein, aber ist jetzt für mich halt nur Spekulation, wie es anders verlaufen wäre, hätte ich noch ein Jahr zweite Liga gemacht. Aber in Gummersbach, das war eine coole Zeit damals, weil wir eine extrem junge Mannschaft, eine extrem hungrige Mannschaft zusammengestellt haben, die auch alle oder einige aus der zweiten Liga kommen. Also, Julius kam damals Kühn aus Essen in der zweiten Liga, ich kam sogar aus der dritten Liga, aus Dormagen. Ein Andi Schröder spielt jetzt in Coburg, kam aus der zweiten Liga aus Neuhausen. Also das hat schon ganz gut gepasst damals. Von daher war das für mich ein guter Schritt, weil ich wusste, okay, ist eine Mannschaft, wo ich mich entwickeln kann und wo ich aber auch die Chance habe auf Spielanteile. Und von daher jetzt rückblickend die richtige Entscheidung, aber ja, vorher natürlich schon mit Unsicherheiten verbunden.
Ja, klar. Mal weiß man ja nie, ob das neue Niveau, ob man das direkt auch so gut reißt wie das alte quasi.
Genau.
Die großen Zeiten sind ja leider vorbei. Jetzt geht es erstmal für den VfL darum, wieder in die erste Liga hochzukommen. Aber trotzdem hat der Verein ja eine unfassbare Historie, Meisterschaften, Champions League, Titel eingesammelt und so. Hatte das auch einen besonderen Reiz irgendwie für dich, für, ich sage jetzt mal, den großen VfL Gummersbach zu spielen?
Ja, also die ganz großen Zeiten habe ich persönlich ja nicht mehr mitbekommen, aber natürlich weiß man um die Historie und wie gesagt, ich bin ja in der Nähe von Köln hier aufgewachsen. Der VfL hat damals regelmäßig in der Köln Arena gespielt und da waren wir schon sehr, sehr häufig zu Gast, bei den Spielen zugeschaut. Von daher hatte das natürlich schon einen besonderen Reiz, beim VfL zu spielen, hier in der Nähe zu spielen. Und glaube auch, und das erlebe ich nach wie vor, dass der VfL, wenn man irgendwie redet, viele Leute verbinden Gummersbach immer noch mit dieser Vergangenheit und sagen, boah, die sind noch mega gut, was ein paar Jahre zurückliegt. Aber es hat schon noch Strahlkraft, der Verein. Also das ist schon Wahnsinn. Und momentan sind sie auch auf einem ganz guten Weg wieder zurück in Liga 1 und drücke ich natürlich die Daumen, dass das klappt.
glaube auch nach 2 Jahren, und so habe ich das auch ein bisschen verstanden, immer nach 2 Jahren sollte man dann auch mal wieder hoch, sonst wird es unter anderem finanziell irgendwann nicht mehr einfacher. Ja, da hast du dann deinen Schritt so in den Profi-Handball dann endgültig geschafft. Darum geht es auch so im weitesten Sinne in der ersten Sprachnachricht von einem deiner Brüder. Wir hören mal kurz rein.
Schöne Grüße in die Runde. Hier ist Aaron, Simons kleiner Bruder. Die Geschichte, die ich beisteuern will zu dem Podcast, ist eine ganz kurze. Und zwar ist es so, dass Simon, als er mit, ich würde schätzen, 14, 15 Jahren bemerkt hat, wohin sein handballerisches Talent ihn führen kann. Da hat er meinen Eltern versprochen, dass er, wenn er es bis in die Bundesliga schafft, diesen Schritt macht, dass er dann sie einlädt zu einem Brunch im Hotel Ernst in Köln. Und das ist natürlich sehr passend bei dem Namen. Und das Hotel ist direkt am Dom gelegen, also auch in bester Lage. Und das, was dann als erstes als utopisch abgetan wurde, hat sich dann bewahrheitet. Simon hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Und danach sind meine Eltern mit ihm zusammen doch zum Brunch gefahren.
Wie heißt, wer hat da auf oder gegen dich gewettet, dass du das, oder war das nur eine nette Geste von dir, die Eltern da mal einzuladen?
Boah, dagegen hat da keiner gewettet, aber wie Aaron, der übrigens gestern sich die Erlaubnis abgeholt hat, wie sich das für einen kleinen Bruder gehört, hat mir nicht gesagt, was er hier erzählt, aber hat gesagt, ist das okay, wenn ich da was hinschicke?
Stark.
Ganz pflichtbewusst habe ich gesagt, ja, aber denk bitte gut drüber nach, was du da erzählst. nee, und ja, nette Anekdote, die eben nur zeigt, okay, dass das schon lange so ein Traum war, eben mal in die Bundesliga zu kommen und dann irgendwie dumm dahergesagt, ich glaube, ich war sogar noch jünger, als Aaron das gerade gesagt hat, und dass sich das dann eben so bewahrheitet hat, war eben im Nachhinein eine lustige Story, und dann war ich eben auch gezwungen, da mein Verbrechen, Versprechen einzulösen. So.
Verbrechen ist auch schön. Aber ganz witzig, dass dein Bruder, also macht in diesem Kontext ja auch Sinn. Ich muss irgendwie trotzdem schmunzeln, dass er sagt, hier ist der kleine Bruder von Simon. Ja. Hast du ihm das immer eingetrichtert, dass er sich so...
Nee, überhaupt nicht. So klein ist er auch nicht, aber anscheinend sieht er sich da schon noch in der Rolle.
Ist ja auch schön, wenn man so einen Beschützerbruder, kann ich mir vorstellen, oder?
Oder zwei sogar, ja.
Stimmt, gibt ja noch den noch älteren sozusagen, deinen Bruder Jakob. Dann nehmen wir den doch auch gleich mit rein.
Also eine Anekdote aus unserer Kindheit, die den Stellenwert des Handballs für Simon ganz schön zeigt, ist die folgende. Simon und ich waren nach unserer Kommunion, wie viele andere unserer handballspielenden Freunde auch, einige Jahre Messdiener. An einem Tag dann war es so, dass sich die Trainingszeit mit der Probe der Messdiener überschnitt. Und als dann auf die Trainingszeit zuging, wurde es in der Probe unter uns Handballjungs etwas unruhiger. Aber so richtig aus der Deckung hat sich dann niemand getraut, auch wenn alle gerne pünktlich los wollten. Bis auf Simon, der dann irgendwann dem Pastor gegenüber gesagt hat, es wäre gleich Training und da würde er auch pünktlich hinwollen. Und sich dann letztlich auch zu gegebener Zeit seine Sachen geschnappt hat und zum Training gefahren ist. Während wir anderen, meiner Erinnerung nach, zumindest bis zum Schluss noch bei der Probe geblieben sind und erst später zum Training, weil wir uns da nicht so richtig zum Durchringen konnten, das nicht getraut haben. Ja, und Simon war damals Jugendlicher, maximal D-Jugendlicher und hat sich da schon nicht vom Training abhalten lassen.
Also Handball schlägt Kirche in deinem Leben.
Also ungefähr. Ich erinnere mich da auch noch an genau diese Formulierung vom Pastor. Was ist dir denn jetzt wichtiger? Und die passende Antwort hat er halt damals bekommen.
Wobei genau muss so. Ich auch sagen, das ist auch mutig von dem Pastor, diesen Wettkampf sozusagen überhaupt aufzumachen.
Ah, ich glaube, die Jahre drauf hat er auch einige dadurch verloren. Nee, aber... Ja, das ist auch eine gute Anekdote, das stimmt. Hat auch damals ein bisschen Überwindung gekostet, die Frage dann so zu beantworten, aber steh ich bis heute zu.
Finde ich geil, ne? Mit dem Handball sollte sich niemand anlegen, nicht mal die Kirche. Lassen wir es so. Gummersbacher Zeit, Simon. Du hast nicht viel Anlauf gebraucht. Kannst du im Rückblick sagen, warum das so gut funktioniert hat bei dir schon in ganz, ganz jungen Jahren?
Ich glaube, ich hatte, wie gesagt, Glück. dass der VfL damals auf viele junge deutsche Spieler gesetzt hat, zu dem Zeitpunkt, auch aus finanziellen Gründen, war man gezwungen, da sich nach Alternativen umzuschauen. Haben überragendes Teamgefühl gehabt, also wirklich, was ich bis jetzt, ich habe es gehabt, in vielen guten Teams zu spielen, aber das so unerreicht ist wirklich. Und hatte mit Emir Kurtagic damals einen Trainer, der so einen klaren Plan für mich hatte, der mich erst über die Abwehr eingebaut hat in die Mannschaft und gesagt hat, okay, auf so einer zentralen Position, Rückraum Mitte eben, kommst du mit 20 Jahren hin, dass alle Jungs dir zuhören, die schon 10 Jahre Bundesliga spielen. Du musst dir deinen Respekt erst erarbeiten. Das hat er eben für mich vorgesehen, das über die Abwehr zu machen, über Einsatz, über Kampf. Mir da den Respekt auch der Teamkollegen zu erkämpfen, über die zweite Welle mitzugehen, mich auch von vorne einzubringen, und mich so für eine größere Rolle zu empfehlen. Und das hat damals ganz gut geklappt mit dem Zusammenspiel mit dem Christoph Schindler, jetzt Geschäftsführer in Gummersbach auf der Rückraummitte, und der Gunnar Stein Jonsson, Isländer. Es war ein ganz cooles Trio und jeder hat da irgendwie so seine Rolle gefunden und peu à peu konnte ich mich dann da über die Jahre auch in die erste Sechs spielen.
Aber spannend, der Ansatz finde ich sehr interessant. Und hast du, also war das, hast schon immer mit Abwehr was anfangen können? Gibt ja auch viele Talentierte, die dann doch lieber vorne die Tore werfen, als hinten zu ackern.
Ja, zu 100%. Also auch jetzt würde ich sagen, okay, da kann man nicht das eine über das andere stellen. Das gehört irgendwie beides zum kompletten Handballer dazu. Auch wieder aus dem US-Sport fällt mir ein Zitat von LeBron James, der, glaube ich, gesagt hat bei dieser Debatte über den GOAT, den größten Spieler aller Zeiten, dass das für Tom Brady ja schwierig wäre, weil der ja nur die Hälfte des Spiels spielt. Er spielt ja quasi nur Angriff, bringt die Position und der Sport halt mit sich, aber ist irgendwie was dran, dass man irgendwie beides verbinden muss, und für mich deswegen auch umso faszinierender die Spieler, die das eben beides auf Weltklasse-Niveau machen.
Wer ist da für dich herausragend? Gibt es einen, wo du sagen würdest, der ist auf beiden Seiten des Feldes ultimativ gut sozusagen?
Ja gut, das sind jetzt auch die absolut größten Namen. Also aktuell in der Bundesliga Duvnjak natürlich, egal in welcher Abwehrformation. Auch Peke, der jetzt MVP wurde, der vorne und hinten Weltklasse ist, nicht so spektakulär wie das andere. Andere Leute sind damit unfassbar viel Verstand, und natürlich über die letzten 15 Jahre, ja, Karabatic, der wirklich hinten und vorne Spiele dominieren konnte. Also das sind so die ersten Namen, die mir jetzt da einfallen.
Aber dann muss man ja sagen, der aktuelle Welthandballer des Jahres, ich meine, der wirft ja kaum Tore und macht offensiv auch quasi nichts. Das muss ja dann eine Fehlwahl gewesen sein.
Na, auf keinen Fall. Landin ist amtierender, oder?
Ja, genau.
Nee, auch absolut zu Recht. Ich glaube auch nur WM 2019 da im Kopf, als er das Tor mal kurz vernagelt hat im
Ja, das
Finale
war irre, ne?
und immer zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Und auch absolut, absolut zu Recht. Nichtsdestotrotz, weil du eben gefragt hast, Angriff oder Abwehr, gehört für mich beides irgendwie zusammen beim kompletten Spieler. Und glaube auch, dass das im modernen Handball diese Spezialisten immer weniger werden.
Wobei so einen reinen Abwehrspezialisten gönnen sich die meisten Teams ja schon auch ganz gerne, ne?
Genau, aber wenn du dir vorstellst, okay, hast einen, der das Niveau von einem Abwehrspezialisten hat, aber gleichzeitig auch Angriff spielen, okay,
Ja,
bringst natürlich noch ein ganz anderes Tempo in die
stimmt.
zweite Welle mit rein, und sparst im Idealfall auch, ja, kannst ein Gehalt sparen, wenn du so willst, ne? Wenn du einen Spieler
Genau,
hast,
ein
der
Gehalt
alles
oder was,
abdecken
ne?
kann. Und ja.
Also zittert der Goyun schon um seinen Job
Ach,
quasi.
überhaupt nicht. Also ich glaube, man hat gesehen nach seinem Ausfall, dass der unfassbar wichtig ist für uns, von seiner Präsenz, von seiner Emotionalität, von seiner Erfahrung. Der tut uns schon gut, und wir eben nicht diesen Spezialisten haben, oder eben nicht den Spezialisten haben, der beides auf diesem Niveau vorne und hinten machen kann. Und da haben die Jungs definitiv ihre Berechtigung. Traumvorstellung eben, okay, du hast einen Goyon, der das hinten kann und vorne noch, die auch noch die Pässe zaubert.
Ja, vorne den Damgard macht, sage ich jetzt einfach mal.
Aber ungefähr, genau.
Da gibt es nicht so viele auf der Welt, ne? Um nicht zu sagen, es gibt eigentlich gar keine. Wie war es dann für dich, von Dagur Sigurdsson auch schon in ganz jungen Jahren Nationalmannschaft berufen zu werden? Das hat ja dann bis zu dem großen Titel auch nicht lange gedauert.
Ja, absolut überraschend. Also ich erinnere mich noch an den Anruf von Dagur, WM-Vorbereitung 2015. Habe ich mein Debüt gegeben auf Island. Und ja, ich hatte maximal 20 Bundesligaspiele bis dahin gemacht. Ach, also ein halbes Jahr vorher habe ich noch in der dritten Liga gespielt. Und 20 Bundesligaspiele später war ich auf einmal mit der Nationalmannschaft. Und auch eine lustige Geschichte, habe ich Heine, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir waren im Hostel von Dagur Sigurdsson auf Island.
Der hat da ein Hostel?
Genau, vier Mannzimmer mit Hochbetten. Und ich wurde eingeteilt in ein Zimmer und lag eben unter Heine im Hochbett. Ich lag über Heine, so rum. Und ein ganz schlichtes Hostel. Und ich habe mich oben rumgedreht auf diesem Etagenbett und das ganze Bett hat geknarzt. Und ich glaube, nach dem zweiten Mal sagt Heine: Simon, Strike 2. Noch einmal. Und ich lag da oben und habe mich die ganze Nacht nicht mehr rumgedreht, weil, boah, Heine Vetter, den kennst du eigentlich, kennst du nur aus dem Fernseher. Halbes Jahr vorher halt in der dritten Liga gespielt und nicht so gut geschlafen da die Tage.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Oh, nee. Wer war noch im Zimmer, im anderen Hochbett, weißt du das?
Oh, nee, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung mehr. Aber der war nicht so wichtig für mich. Ich wusste nur, Heine liegt unter mir. Und
da darf nichts passieren.
Genau.
Aber Heine, also ich kann es mir total vorstellen. Und vor allem, wenn man ihn nur von der Platte kennt, kommt er ja vor wie ein Wahnsinniger. Aber eigentlich ist das doch der netteste Typ überhaupt.
Ja, mega. Also super, wie du sagst, so von außen. Aber da gibt es ja einige Bekloppte auf dem Spielfeld. Aber das sind meistens genau die herzlichsten ja, Leute. Auch ein Michi Müller über die ganze Liga sagt, okay.
Ein Berserker.
Genau, und herzensguter Mensch. Also von daher, gleiche bei Heine sind wir super.
Ja, ich finde ja, cool.
Klar gekommen, glaube ich.
Das macht Handball ja auch irgendwie so ein bisschen aus, ne? Dass man sich unglaublich kloppt, wo sich jeder, der die Sportart nicht kennt, denkt, sag mal, was tut ihr euch eigentlich an? Und danach gibt man sich die Hand und trinkt ein Bier zusammen, so ungefähr.
Genau, so ist es.
Ja, ja. Und dann, wenn man wobei du hattest ja auch schon krasse Meriten so als Junioren-Nationalspieler, ne? Bist ja auch schon U18-Europameister geworden und da sogar der Top-Mann auf deiner Position gewesen für das Turnier.
Mhm. Ne, hast du richtig recherchiert. Aber wir sind zweimal Europameister geworden mit Jugend und Junioren.
Stimmt,
hatten auch da eben.
Sogar auch noch, ne?
Genau, auch da eben. Ein Wahnsinnsjahrgang, wo auch viele jetzt in der A-Nationalmannschaft schon gespielt haben. Und ja, habt da auch ein oder zwei ganz gute Turniere gespielt.
Und hat das so ein bisschen geholfen? Kann man da, weil es sind ja immerhin auch internationale Turniere, kann man das in die A-Nationalmannschaft so ein bisschen übertragen?
Ah, schwer zu sagen. Also weil es ist in dem Moment schon eine besondere Erfahrung, weil du es nicht mit einer Jugend-Bundesliga spielen oder so vergleichen kannst. Das ist ganz anders. Mit den K.O.-Spielen, mit den Reisen, mit anderen Mitspielern, mit stärkerer Konkurrenz. Aber kann ich jetzt nicht sagen, also definitiv hat mir das in der weiteren Karriere geholfen. Wie weit jetzt für die A-Nationalmannschaft ist schwierig zu sagen, weil ich da eben ja nie eine tragende Rolle hatte.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Spielzeit es war, aber du hattest nur Kurzeinsätze dann auch beim EM-Titel 2016.
Genau, also ich habe schon einige Länderspiele gemacht, aber eben nie in der ersten Reihe und bei den Großturnieren auch dann von der Bank kommend halt in einer kleineren Rolle.
Ja, aber trotzdem, du bist ja nur Europameister 2016. Manche sagen ja, wenn sie wenig spielen, es fühlt sich aber anders an, als wenn man jetzt Stammspieler gewesen wäre. Wie gehst du sozusagen mit diesem Titel um?
Also das kann ich unterschreiben, es fühlt sich anders an, wenn du 60 Minuten spielst und weißt, boah, ich habe hier einen entscheidenden Anteil gehabt. Aber bei dem Turnier war es überhaupt nicht so. Also bis dahin habe ich anderthalb Jahre Bundesliga gespielt, bin da in diesen Kader reingerutscht und habe da meine Rolle interpretiert, wie ich es auch jetzt in Berlin mache. Klar will man mehr spielen, aber was auch immer das Team braucht, so, ich mache das. Also und egal, welche Aufgabe Dagomi da zuteilt. Und ich meine, dass man damit 2016, 21 Jahren bei einer Europameisterschaft dabei ist. Das ist schon nicht selbstverständlich.
Krass, ne? Ja, absolut, absolut. Und ist das, ich weiß es gar nicht, stimmt, du hast jetzt erzählt, auf Island im Stockbett, jetzt weiß ich gar nicht, du hast, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ne, wie war dann der Kontakt, als Dago sich das erste Mal gemeldet hat?
Ich glaube, Olli Rogic hat sich das erste Mal gemeldet
Ah,
als
okay.
Teamkoordinator und hat mich erreicht, als ich gerade mit meiner Dormagener Clique unterwegs war.
Schön einen heben, oder wie?
Ja, nicht ganz so, aber kurz davor.
Und dann, was hat er gesagt? Wie läuft so ein Gespräch?
Ja, es war eigentlich relativ kurz. Ich glaube, Mimi Kraus war damals ausgefallen in der Vorbereitung. Wie gesagt, ich war eigentlich im Urlaub und kam eben der Anruf, okay, Mimi ist hier verletzt, wir brauchen jetzt fürs Training, für den Lehrgang auf Island, brauchen wir jemanden. Dago hat dich auf dem Schirm, du weißt ja schon, okay, du bist in diesem erweiterten Kader, dass ich dann tatsächlich eingeladen wurde, okay, damit hat man eben nicht gerechnet. Bin dann eben für diesen Lehrgang auf Island hingereist. Mimi war danach wieder fit, ist eben zur WM nach Katar gefahren und ich habe unfassbare Erfahrungen da direkt gemacht mit Länderspielen. Ja, ansonsten ist der Anruf da relativ unspektakulär, also eher informativ und wer Dagur kennt, der danach mit mir gesprochen hat, weiß auch, dass er sehr präzise ist in seinen Aussagen.
Okay, wird nicht lang geschwurbelt. Und dann aber diese Nominierung in den EM-Kader, das muss dann ja schon noch mal krasser gewesen sein, oder?
Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, bei einem Lehrgang sind dann so 18, 19 Leute dabei und natürlich überlegt man da, okay, welche Position ist hier doppelt besetzt und so und dann diese Entscheidung mitgeteilt zu bekommen, okay, du bist dabei bei einem Großturnier, unfassbar, keine Frage.
Kannst du uns mal erklären, wieso hat das funktioniert 2016? Gerade weil wir ja auch sagen, vielleicht könnte es ja dieses Jahr so ein Märchen nochmal geben, wo es so ein bisschen vergleichbar ist. Warum hat das funktioniert total unerwartet mit dem Titel?
Ja, wir haben irgendwie so eine Welle getroffen, so einen Flow gekommen, wirklich von Spiel zu Spiel. Also das erste Spiel verlieren wir, glaube ich, gegen Spanien, zur Halbzeit gegen Schweden zurück mit 4, 5 Toren. Und wenn das verlierst, ist das Turnier vorbei. Also es zeigt auch, was für eine schmale Gratwanderung da zwischen Goldmedaille und Vorrunden aus das
Krass, ja.
eigentlich ist. Und ich erinnere mich, dass das so oder für mich so, wenn man das so sagen kann, ein bisschen übertrieben formuliert, aber die Geburtsstunde des Phil Lemke, wie wir ihn jetzt kennen, war so. Also voll durchgedreht hat in der Abwehr so eine offensive 4-2 und er hat jeden Zweikampf hinten gewonnen. Und von da an so dieser emotional Leader geworden. Und da haben wir uns dann wirklich so gesteigert, glaube ich, gegen Slowenien. Dann haben wir auf einmal die Chance gehabt, mit einem Spiel gegen Dänemark ins Halbfinale zu kommen, weil die anderen Ergebnisse für uns gespielt haben. Dann kam noch diese Nachnominierungsgeschichte von Kai und Julius, die eingeschlagen sind, wie verrückt. Und haben uns da echt in so einen Rausch gespielt. Also schwierig zu sagen, aber manchmal kann halt so ein Teamchemie entstehen, so ein Selbstbewusstsein, was du vor dem Turnier gar nicht erwarten kannst, so eine Selbstverständlichkeit in den Aktionen. Jeder funktioniert in seiner Rolle. Diese Underdog-Mentalität, die hilft natürlich auch mit diesem Narrativ von Dagur, von den Bad Boys, wo er uns unfassbar heiß gemacht hat. Ja, das war schon crazy im Nachhinein auf jeden Fall.
Die Bad Boy Pistons waren ja, glaube ich, das Vorbild, ne? Die Bulls immer so verprügelt haben, bevor Jordan die Titel eingesammelt
Genau,
hat in
von
der
denen
NBA.
hing da die Plakate in der Kabine und hatte Videos gezeigt und die sollten uns eben inspirieren und das hat bei Finn auch geklappt auf jeden Fall.
Er dreht ja bis heute regelmäßig gerne durch, wenn es in der Abwehr läuft oder eben auch nicht läuft. Dann nimmt beides zum Anlass.
Ja, genau. Und als wir gegen Melsung gespielt haben, Kabinen sind Tür an Tür, halten ja in der Regel an die Kapitäne nochmal eine kleine Motivationsrede vorher. Und bei uns ja Paul Kapitän, auch eher ein ruhiger Vertreter, der so ja, mit gutem Beispiel vorangeht, immer so, als Vorbild vorangeht, Professionalität und so. Und sagt ein paar Worte und in der Nebenkabine fängt Finn an zu schreien. Und die konnten wir parallel auch noch mithören, die Ansprache.
Und hat sie dich auch ein bisschen heiß
Ja,
gemacht?
wir haben gewonnen. War
Stimmt,
gut von
das ging
Finn.
ja, ich glaube 32-30, ne? War
Ja,
eine ganz gute
ungefähr.
Schlacht, ja. Ach, schön. Und ich stimmt, und dann ne, im Finale, ich weiß nicht, das hat sich ja früh abgezeichnet, weil Andy Wolf und Co. einfach das Tor so vernagelt haben, dass die Spanier halt eigentlich schon gemerkt haben, da ist nichts zu holen, ne?
Genau, ja, das war so die Krönung dieses Flows. Also ich an die unfassbare Karriere gemacht seitdem, aber an dieses Level daran gemessen zu werden, ist auch eher undankbar, weil da nochmal ranzukommen, das war ja wirklich absurd, was er da gehalten hat, in der Zusammenarbeit mit der Abwehr, mit Finn und Peke im Innenblock. Ja, das war der Wahnsinn, weil wir auch in der Vorrunde gegen Spanien mehr oder weniger chancenlos waren. Das war verrückt.
Aber ganz witzig, ne, dass die letzten deutschen Titel, die beiden, eigentlich beide so eine Geschichte haben. 2007 natürlich wegen Heim-WM nochmal was anderes, aber da war es ja auch eine Mannschaft, die einmal so total in einem Flow war und super funktioniert hat, aber das dann ja auch eigentlich nicht reproduzieren konnte. Und in den Jahren mit den ganz großen Namen, Schwarzer, Zerbe, Kretschel, keine Ahnung, die haben ja regelmäßig den ganz großen Wurf nicht geschafft, obwohl die eigentlich oft als Favoriten in so ein Turnier gegangen sind, ne?
Okay, also die sind Europameister und Vize-Olympiasieger geworden, ja, glaube ich, die Generation da 2004.
EM 2004 haben sie gewonnen, genau, ja.
Ja, genau, und dann Vize-Olympiasieger, also das sind ja auch Titel, die errungen haben, das muss man ja so sagen, aber keine Ahnung, es spielt sich ja auch in der Favoritenrolle nicht unbedingt leichter, deswegen Chapeau vor so Mannschaften, die das wirklich so dominant durchziehen können, teilweise über Jahre, wie das Frankreich geschafft hat, stelle ich mir extrem schwer vor, egal auf welchem Level.
Ich merke schon, du bist da reifer als ich. Ich habe da als kleines Kind ein paar Narben davon getragen und zu oft weinend vorm Fernseher gesessen nach solchen Spielen. Vielleicht bin ich da deswegen etwas, erinnere ich mich irgendwie mehr an die bitteren Niederlagen, als mal anzuerkennen, wie viel Gutes da eigentlich dabei war. So, jetzt, wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück? Wo wollte ich denn eigentlich noch hin? Mit dir nochmal über die Füchse natürlich ein bisschen. Wobei die Gummersbacher Zeit, es ging ja, du bist 2018 weggegangen, hast also den Abstieg dann nicht mehr mitbekommen. Ne? In deinem letzten Jahr
Genau.
habt ihr die Klasse noch behalten. Hast du da eigentlich noch so ein bisschen Kontakt gehalten? Und es war ja ehrlich gesagt, von außen hat es zumindest so gewirkt, wie. Es war ja schon gefühlt so ein bisschen ein Abstieg mit Ansage, oder sehe ich das
Ja,
falsch?
also nee, es sieht schon so aus wie dann beim HSV, beim Fußball, dass man Jahre sich da irgendwie drin halten konnte und dann irgendwann hinten raus nicht mehr gereicht hat. Was natürlich, glaube ich, extrem bitter war für die ganze Stadt, den Verein. Aber es ist auch irgendwo der Lauf der Dinge, dass solche Vereine auch ihre, in Anführungsstrichen, besten Spieler dann auch abgeben. Auch da, ähnlich wie es gerade eben mit Dorman gesagt ist, wenn man es schaffen würde, die alle, da, also wenn man überlegt, wer da gespielt hat, letzten 15 Jahre, Momir Ilić, Daniel Narcisse, Gudjon Valur Sigurdsson, Kontor
Krass.
Mahé, Viktor Szilágyi, das ist schon heftig, was man da Jahr für Jahr abgegeben hat. Und dann ging das eben irgendwann weiter, dann ist Julius weggegangen, Raul Santos hatten wir verloren davor das Jahr. Und dann wird es halt irgendwann eng, immer wieder so Leute zu finden wie eben Raul aus der österreichischen Liga, Julius aus der zweiten Liga. Und wenn das dann irgendwann halt nicht mehr passt und die Leute so einschlagen, dann wird es halt schwierig. Wobei wir die ersten Jahre oder meine ersten Jahre in Gummersbach wirklich erfolgreich waren und einmal Zehnter und einmal Neunter mit einem positiven Punktekonto haben. Hatten und wenn man sich das heute überlegt, okay, wer steht auf Platz 9, Platz 10, das ist schon das Verfolgerfeld der Top-Mannschaften, da steht jetzt Erlangen, da steht Hannover.
Genau, ja.
Wenn man überlegt, das sind schon
Krass,
Top-Mannschaften, von daher war die Leistung da wirklich gut und ja, drauf haben wir einfach underperformed und kamen andere Unruhen in den Verein mit Wechsel auf der Trainerposition, Managerposten. Sehr hohe Ambitionen vielleicht auch ausgegeben, was nicht so funktioniert hat, wie man das wollte, und sind da eben in so einen Negativlauf gekommen.
Ihr habt es dann 2018 noch geschafft. Abschied kam dann ein Jahr später. Für dich 2018 der Wechsel zu den Füchsen. Wie war da der Kontakt? Hat Bob Hanning dich geholt oder wie funktioniert sowas?
Ja, genau. Also Bob war ja damals noch in alleiniger Verantwortung, jetzt ist ja Kretsche dabei. Ich meine, ich kannte Bob auch über die Nationalteams, die verschiedenen, schon länger. Von daher hat man da immer einen losen Kontakt, auch zu Paul und Fabi. Genau, und dann hat sich das relativ früh abgezeichnet, dass er von Gummersbach weggehen würde. Und ist am Ende eben, ja, wie man so schön sagt, hat das Gesamtpaket in Berlin gestimmt. Was aber wirklich so war, weil, okay, sportliche Ambitionen des Vereins gehen Richtung Europapokal, okay, da will ich auch hin. Ich habe realistische Chancen, eine gute Rolle in diesem Team zu haben. Damals sind auf meiner Position Steffen Feld und Peter Nenadic weggegangen. Das heißt, auch persönlich war da die Chance auf Spielanteile. Berlin als Stadt ist natürlich auch interessant. Auch mache ich auch keinen Hehl draus. Von daher war das für mich die interessanteste Option damals. Nach wie vor für mich eine gute Entscheidung gewesen. Ist bekannt, wie es dann sich entwickelt hat, auch ob der Verletzungen, sodass ich eben jetzt bis Saisonende in Berlin bin und dann mal gucken, wo es weitergeht.
Ja, das wäre jetzt natürlich noch schön, wenn du uns das noch verraten würdest,
Das
die
wär geil, wenn
Entwicklung.
ich das jetzt, wenn ich das jetzt raushaue, ja. Aber ich weiß es selber noch nicht, ist noch nichts spruchreif, von daher muss ich dich leider enttäuschen und kann hier jetzt nichts liegen.
Mich würde, genau, ich will dich auch da gar nichts reinlocken. Mich würde nur interessieren, wird es denn schon sicher die Bundesliga oder könnte es auch Ausland werden?
Ich schließe nichts aus, aber klar ist, der Fokus ist Bundesliga. Also das ist, glaube ich, normal, wenn man die Attraktivität der Liga betrachtet und ich auch weiß, okay, das geht jetzt nicht zu den Top-Top-Vereinen im Ausland. Von daher ist der Fokus schon hier in der Bundesliga.
Beim Handball werden ja in der Regel so Wechsel relativ früh festgezurrt. Hast du dir auch schon so überlegt, wann du eine Entscheidung haben möchtest?
Ja, also die möchte ich nicht erst im Mai haben, aber habe mir da jetzt auch keine Deadline gesetzt und weiß auch, dass gerade durch die verschobene Saison, die später angefangen hat, durch andere Themen, die natürlich mit Corona zusammenhängen, die Vereine extrem viel auf dem Schreibtisch haben, diese ganze Planung so ein bisschen nach hinten verschoben wird. Ja, und bin da jetzt einfach, lass das ein bisschen auf mich zukommen, aber mische da relativ frühzeitig eine Entscheidung hinbekommen.
Wie haben Kretsche und Bob, oder war es nur einer von beiden oder waren es beide, wie haben die dir das mitgeteilt, dass es nicht weitergeht in Berlin?
Ich habe mit beiden da gesprochen und natürlich erstmal eine ja, Enttäuschung für mich, aber ich bin auch nicht ganz blauäugig da reingegangen. Eben skizziert, wer eben auch auf der Position spielt, die alle lange Verträge haben, gute Jungs von unten aus der Jugend nachkommen. Ich eben eine kleine Rolle habe, als ich hätte haben sollen vielleicht, als sie mich geholt haben. Von daher kann ich das, glaube ich, ganz gut einordnen und wurde mir gegenüber jetzt auch transparent und frühzeitig kommuniziert und fühle mich da nichtsdestotrotz wertgeschätzt von Bob und Kretsche als Handballer, als Mensch. Von daher null, null böses Blut, sondern freue mich da wirklich auf das nächste halbe Jahr noch.
Ja, das haben Sie, glaube ich, auch deutlich so gesagt, ne, dass Sie auch sehr beeindruckt waren, wie du dich aus all dem, was dir da ja, verletzungsbedingt passiert ist, rausgekämpft hast, dass Sie das schon beeindruckend fanden.
Ja, also genauso ist es. Ist nach wie vor ein gutes Verhältnis und glaube, so muss es ja auch sein. Das ist dann halt eben auch der Leistungssport, das gehört dazu, solche Entscheidungen. Natürlich bitter, wenn es in so eine Richtung geht, gilt es aber zu akzeptieren und wenn man sich danach noch in die Augen schauen kann, alles in Ordnung.
Ja. Und haben sich schon sehr viele gemeldet? Das nur noch als abschließende Frage.
Will ich gar nicht ins Detail gehen. Ist natürlich so, dass der Markt ein anderer ist, als der es vor 3 Jahren für mich war. Es ist auch kein Geheimnis, aber es gibt noch Interessenten auf jeden Fall, ja.
Das ist gut. Ich würde mir das sehr wünschen und drücke dir die Daumen, dass wir uns auch weiterhin und dich vor allem in der HBL noch auf der Platte sehen.
Danke.
Du machst ja auch, du bist ja auch studiert, ne? Du hast Digital Management and Transformation im Master gemacht oder bist gerade noch dabei, glaube ich,
Ich
ne?
bin dran, da bin ich noch am Anfang, genau. Und du bist studiert, hört sich ein bisschen sehr hochgestochen an, aber ja, ich mach auch noch
Naja, einen
was.
Bachelor musst du ja dann schon gemacht
Genau,
haben,
den habe ich fertig, ja.
ne? Ja. Siehst du, hast du schon mehr geschafft als ich in seinem Studium, wenn du jetzt noch im Master unterwegs bist. Was hast du für einen Bachelor gemacht?
Internationales Management nennt sich der
Ah
Hochschule Ansbach, die haben einen Studiengang für Leistungssportler und sind einige andere Handballer, auch Manuel
Ja, das ist, glaube ich, so
Späth,
ein
Steffen
Klassiker.
Weinhold, sind da auch aufgetaucht.
Ja. Und was lernt man denn da in Digital Management and Transformation?
Ich bin gerade erst, ich habe jetzt seit Oktober angefangen,
Ach so, ach, das ist noch
aber
ganz frisch.
naja, geht im Groben drum, wie die Digitalisierung eben unser Wirtschaften verändert, welche Herausforderungen sich daraus ergeben, wie sich da ja, einige Gesetzmäßigkeiten verändern, was da für Geschäftsmodelle sich etablieren und so weiter. Aber ich stehe noch am Anfang, von daher kann ich hier noch gar nicht zu viel dazu sagen.
Ich würde da eh kein Wort von verstehen, mutmaßlich, aber das klingt sehr zukunftsgewandt hier mit Digitalisierung und so. Ich glaube, da höre ich sogar ich raus, dass das Thema uns noch ein bisschen beschäftigen
Ich
wird.
denke auch, ja.
Hast du eine grobe Vorstellung beruflich, was man damit machen könnte? Oder würdest du eh gern auch nach der Karriere vielleicht im Handball bleiben? Oder gibt es da schon irgendwie
Noch,
Gedankenspiele?
nee, noch gar nicht festgelegt. Also ich glaube auch, dass man mit dem Studium relativ breit aufgestellt ist. Kann mir natürlich auch vorstellen, im Sport was zu machen, aber will mich darauf eben nicht beschränken. Also gibt es noch viele andere interessante Themen abseits des Sports, auch wenn das natürlich ja, eine Herzensangelegenheit ist. Aber ich glaube, man beschränkt sich natürlich, wenn man sagt, okay, ich setze jetzt alles auf die Karte Trainer. Also das ist natürlich auch ein hohes Risiko, wenn man bedenkt, okay, da gibt es in Deutschland 40 Arbeitsplätze, wo man das hauptamtlich machen kann. Das ist schon extrem.
Ja, da ist nicht so viel, völlig richtig. In Sachen Management landen wir natürlich beim ja, mutmaßlich besten, vor allem mal einflussreichsten Manager, den wir im deutschen Handball so haben. Denn auch von Bob Hanning haben wir noch mal was für dich bekommen.
Eieiei.
Was fällt mir zu Simon Ernst ein? Habe so viele Merkmale, dass es gar nicht so einfach ist, den Menschen und Sportler Simon mal so kurz und schnell zu beschreiben. Also ich finde ihn unfassbar reflektiert, ich finde ihn intelligent, ich finde ihn zielstrebig. Ich finde ihn lustig, dass er sportlich und charakterlich eine glatte Eins ist, braucht man, glaube ich, nicht extra zu erwähnen. Es ist vor allem ein Mensch, der extrem kämpferisch ist und ich habe ganz, ganz wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so sind wie er und er ist wirklich bereit, jeden Tag seine Komfortzone zu verlassen, sonst wäre er auch in der Form nicht wiedergekommen. Puh, ein Satz ist einfach ein großartiger Mensch und cooler Typ.
Ich glaube, so ein Bob Hanning, den beeindruckt man ja nicht so leicht nachhaltig, weil der schon ein paar ganz gute Menschen und Handballer kennengelernt hat. Was sagst du dazu, was er da so gesagt hat?
Ja, ziemliche Lobeshymne, ne? Keine Frage, aber
Zu Recht.
wir kennen uns doch gar nicht.
Ja, ich habe doch schon viel von dir gehört.
Ja, nee, natürlich freut das einen, wenn man so wahrgenommen wird und auch abseits vom Handball als feiner Kerl wahrgenommen wird, dem einiges zugetraut wird. Und ja, freut mich natürlich da auch in Bob so einen Fürsprecher zu haben. Und ja, muss ich ihm einen Wein für ausgeben, für die Lobeshymne. Auch wenn der nach Bobs Geschmack ein bisschen teurer werden könnte.
Oh ja, hat er da einen feinen Gaumen, oder wie?
Ich fürchte ja.
Sehr gut. Und du? Bist du im Weinbusiness auch drin? Kennst du dich da aus?
Null. Ich gucke mal nach schönem Etikett.
Geil, da
Und
sind wir auf einer Linie.
sonst hier bin ich ja in der Nähe von Köln aufgewachsen. Da bietet es sich ja an, das eine oder andere Kölsch zu trinken auch.
Sehr cool. Simon, vielen, vielen Dank. Wir machen noch ein kurzes letztes Break, dann gibt es noch in Hand aufs Harz die sieben schnellen Fragen. Genau, die gönnen wir uns noch kurz zum Abschluss. Simon, ich habe mir sagen lassen, du bist auch ein guter Tennisspieler. Bist du eher der Nadal oder der Federer?
Weder noch. Also da bin ich ganz weit von entfernt. Nee, also ich bin nicht gut.
Aber
Ich bin nicht
gerne
gut.
spielst du Tennis.
Ja, ab und zu mal so im Sommer, genau.
Ja. Aber genau, gemessen aber in dem, was du im Handball kannst, bist du nicht gut, oder wie meinst du?
Nee, ja, genau so. Also für Vize-Stadtmeisterschaft hat es mal gereicht, aber ich glaube, mit 13, 14 habe ich auch aufgehört mit Training und nur noch und Spielen und nur noch im Sommer ein bisschen gedaddelt. Ja. Aber wirklich nichts Besonderes. So, da gibt es bessere. Und Andi Schröder zum Beispiel auch. Ich glaube, da habe ich mal ein 6-0, 6-1 kassiert.
Aber immerhin die Brille vermieden. Das ist ja das genau, Wichtigste. Ja. Nicht zweimal zu null. Wir hören ja auch immer viele Hobby- und Amateurhandballer zu.
Was habt ihr an Zuhörerzahlen eigentlich?
Wir haben so, das schwankt auch ein bisschen so von Folge
ja,
zu Folge.
Klar,
so
die klar wenn du Kretscher hast und Heine, dann.
Genau, die großen. Kretscher war ja auch die allererste Folge. Mhm. Die hatten, glaube ich, schon so über 40.000, 45.000 so in die Richtung. Genau, und aber ich glaube, so unsere total treue Stammhörerschaft ist schon auch so bei, ich glaube, so 20.000, 25.000.
Okay, nicht schlecht, so.
Genau, genau. Also so viele werden dich mindestens auch hören und sich das auf der Zunge zergehen lassen, was du erzählst.
Aber ist nicht so wenig, das stimmt. Ja, ist krass, so Podcast, ne, was da abgeht.
Ja, die Welt ist ja so von den Medien so der einzig richtige Wachstumsmarkt quasi.
Ja, ist Wahnsinn, ne?
Hast du andere Lieblingspodcasts, die du gerne hörst?
Ja, als gemischtes Hack, fest und flauschig. Also ein bisschen Bullshit labern einfach. muss man sagen, dann von der Zeit alles gesagt, heißt der. Mhm. Der und Hotel Matze heißt der andere, so Interview-Podcast mit verschiedenen Gästen aus Politik, Musik, Kunst, Wissenschaft, was auch immer. Ja, und das mehr schafft man auch nicht die Woche.
Ja, das ist schon ein ganz schönes Problem. Aber du hörst gar keine Sportpodcasts in der Regel?
Nee, Sportpodcasts keine. Da habe ich so viel sonst, also auf allen anderen Kanälen Sport.
Ja.
Da dann mal nicht, nee.
Das kann ich total verstehen, da den Ausgleich zu haben. Ja. Hast du so einen Lieblingsmove, wo du sagst, ey, das funktioniert eigentlich immer gut, den du so unseren Hobbyhandballern, die hier zuhören, mitgeben könntest?
Boah. Schwierig. Ist das jetzt noch auf dem Podcast oder nicht?
Absolut.
Wir sind gerade drauf, oder was?
Ja, ja,
ich dachte, wir machen gerade Pause, wo wir hier reden.
Nein. Das ist alles schon das Fragengewitter von Hand aufs Harz.
Ach,
aber das
geht
macht
schon
ja nichts. Man kann ja hier auch mal Rückfragen stellen.
Das geht schon los. Ich dachte, wir sind in der Pause. Jetzt weiß ich nicht was eine gute Variante ist und was auch die letzten 5 Jahre immer mehr kommt, ist dieser beidbeinige Schlagwurf, der quasi aus dem Nullschritt kommt.
Ja. Mhm.
Weil der Gegner quasi das 1-1 erwartet, in die Abwehrhaltung geht und dadurch über dem Kopf den Schlagwurf freigibt.
Haust du ihm das Ding um die Ohren. Ja, cool. Siehst du, da kann sich doch jeder Amateurhandballer so ein bisschen was mitnehmen hier. Jetzt haben wir vorhin ja schon mal wobei das war natürlich bezogen auf Football, aber wir haben ja schon mal über den GOAT gesprochen und über Basketball besprochen. Ist es Michael Jordan oder kommt da irgendwer anders an ihn ran?
Boah. Gut, in meiner Generation ist es dann LeBron James, keine Frage. Wobei die Doku über Michael Jordan war schon Wahnsinn. Also,
Last Dance.
Von daher sind da wahrscheinlich, kann ich da keine Überraschungen nennen, sondern das sind die beiden auch.
Okay, aber für dich ist es eine Diskussion zwischen denen. Manche halten das ja schon für Frevel, wenn man diese Diskussion überhaupt
zu wenig. Also ich habe ja keine Spiele von Michael Jordan gesehen, kann ich nicht beurteilen.
Ja, geht mir ähnlich. Das kriegt man nur auf Band, ne? Aber live waren wir leider nicht dabei, mangels früher Geburt. Wo kommt denn dein Spitzname Welpe her und wird der noch benutzt?
Da muss ich fragen, wer hat den denn eingesendet?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Das habe ich einfach nur so auf meiner... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo diese Info herrscht.
Der kommt her, Mittelrheinausfall. Aus dem Alter, also ist man vielleicht so 14, 15. Und ich habe beim älteren Jahrgang einfach mitgespielt, bei den 93ern und war dementsprechend der Jüngste und war relativ klein und schmächtig noch. Und hatte ein paar andere Kollegen, die eben größer und stärker waren und die mich dann Welpe getauft hatten. Ich glaube, geht zurück auf Daniel Mestrom, der spielt jetzt in Hagen, und Dennis Chesney von Tusem Essen, der damals in der C-Jugend schon ungefähr so aussah, wie er jetzt aussieht. Und mich so ein bisschen drangsaliert hat.
schön. Aber den hörst du nicht so gerne, den Namen? Oder wieso? Oder wolltest du nur wissen, wer geklappert
hat? Einfach habe ich lange nicht mehr gehört, sagen wir so. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr klein und schmächtig und komme auch immer jüngere Spieler nach. Von daher bin ich nicht mehr der Welpe, ne?
Nee, das passt nicht mehr so ganz. Ich habe mir sagen lassen, du hast das Backen für dich entdeckt in der Corona-Zeit.
Das wurde falsch aufgenommen. Das stand zuletzt in irgendeinem Interview und wir waren in Quarantäne und dann kam die übliche Frage, oh, was macht man denn da?
Ach so.
Und ich habe, glaube ich, Energy Balls gemacht. Und das, es ist streng genommen nicht mal backen, weil ich den Backofen dafür gar nicht benutzen musste.
Ach so.
Also
was sind das für, ist das so eine, so Powerfood zu einem
genau,
Bällchen zusammen?
So oder? Ein fancy Zeug, was jetzt modern ist und gut schmeckt und gleichzeitig noch gesund sein soll.
Fancy Zeug, was jetzt modern ist. Geil, das gefällt, das ist eine gute Formulierung. Das gefällt mir. Du hast die EM 2016 gewonnen, du hast zwei Jugend-Junioren-EMs gewonnen. Welchen Vereinstitel würdest du denn gern mal gewinnen?
Überhaupt einen.
Ist dir egal, du willst jeden nehmen.
Ja, also es ist ja schon echt schwierig. Bundesliga, extrem schwierig, über eine ganze Saison so konstant zu sein. Mhm. Und Europapokal ist wahrscheinlich noch die realistischere Variante, wobei auch da viele starke Mannschaften dabei sind, weil der durch die Verkleinerung der Champions League aufgewertet wurde. Mhm. Von daher, ich nehme, was da kommt und denke auch, dass das jetzt mit den Füchsen ganz gute Chance wäre.
Der wird ja gern mal von deutschen Teams abgeräumt, der
genau.
Europapokal, ne? Rein historisch gesehen. Abschließend, das interessiert mich immer privat ganz besonders. Ich hoffe, die Hörer auch und einen Berliner, muss ich das fragen, oder einen, der jetzt lange in Berlin war. Wo gibt es denn den besten Döner in Berlin? Hast du da eine Spezialadresse?
Er wird dir nichts sagen, aber ich empfehle dir Alibaba am Boxhagener Platz, wenn du mal da bist.
Ja, dann muss ich, gut, ich schreibe mir das auf, weil, wenn, genau, ich werde dann da.
Aber dann nehmen die Alibaba-Platte, ist noch besser als der Döner an sich.
Okay. Und Boxer, wo ist das ungefähr?
In Friedrichshain ist das.
Ah, okay. Gut.
Richtung Frankfurter Tor, falls du das weißt, ungefähr.
Ist es, wenn du aus dem Berghain raus steuerst um 5 Uhr früh, dann gehst du genau, immer noch
dann
den Döner
Rückweg.
Dir holen.
ungefähr, ja.
Sehr schön. Simon, vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch eine allerletzte Frage, die gehört sich immer zur Hand aufs Herz. Hast du einen Gast für uns, wo du sagst, den solltet ihr mal einladen?
Da hätte ich mich drauf vorbereiten können, das stimmt. Ja, lustig wird's mit Timo Gassening.
Mhm. Lustig, ja, den hatten wir ja mal als in so einer kurzen Folge, aber da steht noch eine ganze aus, ja.
Ja, ich denke, mit dem könntest du Spaß haben und der hat auch... glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, falls er sein Nähkästchen öffnet.
Ja, der hat auch ein bisschen was erlebt in den letzten Jahren, ne? Ging
genau.
Ziemlich steil
genau.
Und nach oben. Sehr cool. Du, tausend Dank für deine Zeit. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch wieder gut unterhalten gefühlt. Kommt gut rein ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz.